Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Commissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Made in Italy, und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. Ja, ihr hört uns hier schon giggeln im Studio. Ich kann euch sagen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, a dream comes true. Wir haben doch immer davon gesprochen, dass wir gerne einen Podcast-Gast haben bei Venedig hören und lieben, der noch nie in Venedig war oder zumindest so lange nicht mehr, dass er sich nicht dran erinnern kann und jetzt das erste Mal nach Venedig fährt. Und mit dieser Person wollten wir immer mal sprechen. Wie war es vorher? Was hast du für Erwartungen? Wie ist es hinterher? Und ich sage jetzt herzlich willkommen, lieber Michael Bolk. Für dich geht's nächste Woche nach Venedig.
Das ist richtig, liebe Birgit. Und ich freue mich auch schon sehr.
Und weißt du was? Zu Recht.
Ich glaube auch. Ja. Obwohl ich nicht weiß, was mich erwartet, aber ja, sehr schön. Ja.
Ah ja, du, also das hängt, es kann dich alles erwarten. Das muss man wirklich sagen. Die Stadt ist für jede Überraschung gut. Du hast 4 Tage Zeit, ist das richtig? Du bist 4 Tage vor Ort.
Korrekt, ja. Ich bin mit meiner Frau und mit meinen Eltern 4 Tage in Venedig. Also 4 Nächte, das heißt, das sind dann irgendwie 5 Tage oder sowas.
Darf man noch nach dem Alter fragen, der 4 Reisenden, der kleinen Reisegesellschaft?
Ja, also ich bin Mitte 40, meine Frau ist ein paar Jahre jünger und meine Eltern, ja,
Wenn du jetzt nicht weißt, wie alt deine Eltern sind.
Doch, aber die Frage ist ja, will man das so öffentlich machen?
Ja, doch, das geht. Das
finde ich also schon. Papa ist schon in den 80ern, ja, aber super fit. Das sieht man ihm auch nicht an, sagt doch jeder. Er sieht eigentlich 20 Jahre jünger aus, meine Mama auch. Meine Mama ist jetzt so, ja, Anfang 70, glaube ich, aber ja.
Es ist auch nur für die Hörer, dass man es so ein bisschen einordnen kann. Die
sind genau. Also ist ja keine können, Öffentlichkeit.
Ist ja keine Öffentlichkeit. Den Podcast hört ja keiner. Genau. Sag mal, Michael, aber die sind fit, die können Treppen noch bequem gehen.
Ja, ja, die sind total, über die Kanäle, also, die ganzen gehen Brücken. Jeden Tag ins Fitnessstudio, die sind top.
Wow,
fit.
Ja. Wow, super. Also, das wird eine großartige Reise. Und jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen hören, was du dir davon erhoffst. Vielleicht auch, was dir so ein bisschen, falls es etwas gibt, was dir Sorge macht. Aber lasst uns, bevor wir das besprechen, erst nochmal so kurz bei der Reiselogistik bleiben. 4 Tage und wo übernachtet ihr? Im Hotel oder in der Ferienwohnung? Was habt ihr euch ausgesucht?
Ja, wir haben uns über Airbnb ein Apartment gesucht. Das ist richtig ausgesprochen, Giudecca. Das ist diese kleine vorgelagerte Insel. Hatte eigentlich ganz praktische Gründe. Also ich habe das jetzt nicht ausgesucht. Also ich habe das gebucht, ohne zu wissen, dass das offensichtlich ein ganz schöner Spot ist. Einfach nur, weil das für uns das beste Angebot war mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, ein super schöner Blick mit Dachterrasse und so und auch noch bezahlbar. Also in der Stadt Venedig war das alles doppelt so teuer und das passte einfach super rein und wir dachten, Mensch, ist doch schön.
Du hast es fast richtig ausgesprochen, Giudecca, also das I, das ist am Anfang und eigentlich nur so ein Dehnungs-I, aber fast richtig ausgesprochen und auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wer den Podcast hört, der weiß, dass das ja meine Lieblingsinsel ist und dass ich das jedem empfehle, geht dorthin. Es ist ungewöhnlich, weil es ist eigentlich so, dass Arbeiterviertel, Frauengefängnis, Schattenseite. Also es wird immer alles Mögliche über die Giudecca erzählt. Ich finde es großartig, weil es hat eine lange, lange Flaniermeile, wo du immer den tollen Blick auf Venedig hast. Du hörst Italienisch, also weil wirklich dort die Italiener sind. Es gibt keine wirklich vielen Gründe, rüberzufahren. Und deswegen machen das weniger Asiaten. Das ist natürlich ironisch gemeint. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, auf die Giudecca zu fahren. Übrigens der wichtigste, und das sei dir jetzt noch mitgegeben, ist das La Palanca. La Palanca ist ein Imbiss, eine Bar, ich sage immer ein großes Theater, weil Andrea, der Chef von Palanca, dort mittags hochfällt und die Gäste bei dem berät, was sie essen sollen. Und tut euch einen Gefallen, einfach immer nur nicken und sagen, ja, machen wir.
Okay, ich werde es beherzigen.
Ja, okay, also 4 Tage Airbnb, das ist ja bei den Venezianern nicht so beliebt, aber vollstes Verständnis für die Ferienwohnung, für eine schöne Dachterrasse. Und was habt ihr vor? Was möchtet ihr in Venedig machen?
Ja, wir sind ja nun 4 verschiedene Menschen und fahren auch mit 4 verschiedenen Motiven. Bei meiner Mutter ist es eigentlich am einfachsten erklärt, die ist einfach im Dolce Vita George Clooney Film, die findet alles toll, was George Clooney toll findet. Ach, oder herrlich. Wo man ihn so sieht, ja. So, das heißt, also da freut sie sich drauf. Die möchte da einfach nur flanieren und so Bella Figura machen, wie das so schön heißt. Und das mit meinem Papa genießen. Ansonsten, also ich verreise mit meinen Eltern gerne, also das machen wir häufiger. Ich habe mal 3 Jahre in Saudi-Arabien gelebt, da haben die mich auch besucht, dann bin ich mit denen 2 Wochen wirklich in der Wüste campen gewesen. Also tolle Sache. Und ja, das hat sich jetzt einfach so ergeben, urlaubsmäßig, genau. Und ja, mein Vater, ich meine, der kommt da mit, glaube ich, weil meine Mutter das einfach möchte und dann ist mein Papa dabei. Ja, für mich ist so ein bisschen ein anderer Blickwinkel. Für mich ist eigentlich besonders interessant so die Verbindung zwischen dem Evangelisten Markus und Venedig. Ich kann nichts dran ändern. Ich bin einfach sehr christlich. Ja, habe einfach gemerkt, ansonsten ist mein Leben zu kompliziert, als wenn ich nicht Christ wäre. Also, man kann das vielleicht irgendwie so ausdrücken. Und für mich ist das tatsächlich eine Sache. Ich gucke dann immer, was ist an den Orten da, was das so mit dem Christentum zu tun hat. Und das jetzt gerade bei Markus ist echt spannend. Es ist ja, wie gesagt, ein Evangelist, der ist da vorbeigekommen in Venedig auf seiner Reise von Aquileia. Das war damals die Provinzhauptstadt da an der Adria nach Rom.
Ja, genau. Da kann ich dir gleich noch was zu sagen, ja.
Und geriet dann in einen schweren Sturm. Ja. Und dann landeten die da an der Lagune, wo da war noch nicht Venedig damals. Und dann erschien ihnen nachts im Traum ein Engel in Form des geflügelten Löwen, also das Stadtwappen, das wir auch heute von Venedig haben, und sagte ihm dann so, hier wirst du deine Ruhe finden oder sowas in der Richtung. Das ist ja, glaube ich, auch dieses Stadtmotto von Venedig, ne? Irgendwie...
Du wirst ganz, ganz viel, also Gott, da haben wir jetzt ja schon so viel, also leider jetzt zu diesem Motiv von dir gibt es schon so viel zu sagen. Erstmal ist das sehr schön, lieber Michael, weil das hören wir selten. Also ich habe natürlich Menschen, die reisen nach Venedig, wie deine Mutter, ja, das Deutsche Vita, Deutsche Faniente, also das Lebensgefühl der Italiener, Italianità. Es gibt die Fans des venezianischen Karnevals, es gibt die Fans der Lagune. Aber das mit der Kirche habe ich selten gehört und das ist natürlich wunderbar, dass dich das da hintreibt und umtreibt. Und ich sage dir, du wirst vieles finden. Klar, nur die namensgebende Basilika, Dom, den Löwen, den findest du an allen möglichen Türen als Türklopfer, auf den Flaggen. Ja, und zu der Italienreise von, also man kennt ja eigentlich immer nur Goethes Italienreise, vielleicht sollte man mal die Italienreise von Markus mal in der Literatur suchen, ganz spannend. Aber den Ort, den du gerade erwähnt hast, der, da komme ich gerade her, ich war eine Woche...
Auch in Aquileia?
Ja. Ach was. Hi. Ja, und weil das vor Aquileia ist Grado. Und das ist so das kleine, eine kleine Insel, so klein Venedig und hat sehr viel eben auch mit dieser Geschichte zu tun. Ich würde euch fast sagen, wenn ihr nochmal kommt, fliegt hoch, fliegt über den Flughafen Triest, geht nach Aquileia, guckt euch das, da gibt es die ganzen Ausgrabungen, also gibt es sehr vieles zu sehen, Museum etc. 2 Stunden von oder 1,5 Stunden von Venedig entfernt. Ja, aber spannend. Also es heißt, dich treibt dahin, um mal zu schauen, was an dieser Legende, muss man ja so sagen, dran ist, ne?
Naja, was da dran ist? Ich meine, nun gibt's da natürlich überall die ganze Symbolik. Für mich ist einfach, ich interessiere mich einfach sehr für prägende Gestalten des Christentums, um das einfach so zu sagen. Und das ist einfach das, was mir Freude bereitet. Und dann gucke ich halt immer, was gibt's da so, ne? Ich bin halt total
auch. Das war ja auch ein Reliquienraub, ne? Also die Gebeine von ihm sind ja. Das ist ja eigentlich auch sowas für so ein True Crime Podcast.
Das ist absolut True Crime. Und zwar ging das, als er von Aquileia nach Rom reiste, war da ja nicht Stopp, sondern es ging dann für Markus weiter nach Ägypten. Und er ist Gründer der koptischen Kirche in Alexandria. Und dort fand er auch seine Ruhestätte. Ich glaube, er starb sogar auch Märtyrertod in Alexandria. Aber wurde dann eben, danach wurden die Gebeine gerettet. Und nun fiel ja dann irgendwann im 8., 9. Jahrhundert, fiel ja Ägypten an die Muslime. Mhm. Und dann gab es mehr oder weniger, also ich ehrlich gesagt, ich glaube, es war ja eher ein Raub der Venezianer, der Gebeine, natürlich im Nachhinein verpackt als Rettung der Gebeine. Ja. Aber man darf das nicht unterschätzen. Also dieser Raub der Gebeine des Markus hat dazu geführt, dass Venedig zum Patriarchatssitz wurde und damit auch eine ganz andere Bedeutsamkeit hatte, auch im Vergleich zu Rom. Ja, also das darf man nicht unterschätzen, also welche Bedeutung die Überführung der Gebeine des Markus damals hatten. Ja, das war ganz, 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 ganz wichtig. Ne? Und ne, also der Schutzpatron zuvor war ein anderer lokaler Märtyrer, ne, aber dann mit Markus, das hat der Stadt eine enorme Bedeutung gegeben.
Also was ist das spannend? Was bist du für ein toller Gast? Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Nein, das ist mal ein ganz anderer Impuls jetzt auch für unseren Podcast und ein anderes Thema. Und ich bin sicher, das werden wir auch an den Shownotes natürlich, wenn wir es reinschreiben. Aber ich glaube auch, wir werden darüber auch viele Menschen finden, weil das sind ja heutzutage alles Suchmaschinen, Spotify und Co., die sich genau dafür interessieren. Da wirst du wahrscheinlich nochmal als Podcast-Gast eingeladen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Nicht nur nach deiner Tour, wo wir über deine Venedig-Eindrücke sprechen möchten, sondern vielleicht auch genau zu diesem Thema. Ganz, ganz spannend.
Super Aspekt. Gerne. Das ist einfach auch mega spannend, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt. Ja.
Ja, und wie schön, genau, dass du für dich auch so ein Hobby gefunden hast. Also was heißt Hobby? Das ist ja dein Leben. Aber das ist so dich Sinn. Das auch so interessiert.
Das ist so die Sinnfrage. Ne? Das Toll. Ist so, man sitzt ja manchmal da und fragt sich, warum mache ich das alles so? Und Menschen wie mir geht dann irgendwann der Sinn aus und geht dann der Sinn an, wenn sie, dann irgendwie zu ihrer Religiosität finden. Also das hab ich schon mein ganzes Leben eigentlich. Bloß, ich meine, irgendwo im Leben gibt's dann ja mal so einen Punkt, da fühlt man dann, okay, jetzt gibt's wirklich keine Ausrede mehr, jetzt musst du dich damit befassen, sonst gehst du irgendwie verloren.
Du machst es aber nicht beruflich. Du hast...
Nein.
Ja.
Das ist alles privat.
Kommen wir dann vielleicht auch nochmal später zu, aber jetzt vielleicht nochmal zurück, eben das ist deine Intention und es gilt jetzt darum, diese vier Bedürfnisse auch von so einer kleinen Reisegruppe unter Dach und Fach zu bekommen. Habt ihr schon Pläne gemacht?
Ja, also ganz besonders werden wir gucken, dass wir ein bisschen den Touristenströmen aus dem Weg gehen. Da haben wir ja alle so ein bisschen Angst vor. Das sind auch so ein bisschen die Befürchtungen, die da reinspielen. Ne, wenn meine Frau jetzt erzählt, wir fahren nach Venedig, dann alle, ist doch so dreckig, ist doch so voll, ist doch so übertouristisch, wie könnt ihr das machen? So, deswegen, wir haben uns intern schon besprochen und ist auch schon auf gute Resonanz gestoßen, morgens um 7 Uhr das Haus verlassen.
Großartig.
Ungeschminkt, also Hüte und Sonnenbrillen wurden besorgt, ja, damit man das Desaster verbergen kann. Ne, dann ganz elegant in die Stadt oder irgendwo schön Cappuccino trinken, ne, und einfach die Stadt ein bisschen auf sich wirken lassen, bevor die Touristen kommen.
Ja.
Ja, dann irgendwann gegen die Mittagszeit zurück, einfach sich da auch so ein bisschen treiben lassen, ist so die Idee. Ja, und dann sind wir halt wieder zu Hause, denke ich mal. Dann ruhen wir uns ein bisschen aus und dann machen wir uns schick, denke ich mal. Und dann geht's am Abend dann nochmal in die Stadt, wenn dann hoffentlich auch die Touristen nicht mehr so zahlreich sind, obwohl jetzt ist der Markustag. Also wir sind genau über den Markustag da. Das wird sicherlich wahrscheinlich auch abends recht voll werden. Na, wir lassen uns mal überraschen.
Es ist auch die Woche nach Ostern, ne? Es wird voll sein, da bin ich schon bei dir, aber das ist eine super Idee, das mit dem morgens eben in die Stadt reinzugehen und dann eine kleine Pause zu machen. Und wie Stefan auch in der letzten Podcast-Folge ja gesagt hat, ne, um 17.30 Uhr dann auf den Markusturm, letzte halbe Stunde, letzte Stunde oder auch nur ein Museum am Tag, nicht zwei, und den Rest halt so ein bisschen go with the flow, das ist mit Sicherheit toll. Ich bin da sehr gespannt drauf und wir sprechen mit dir jetzt ja vor dieser Aufnahme und danach nochmal. Deswegen will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen zu den Themen Dreck, Tourismus und. Ich war jetzt gerade vergangene Woche dort, hab's auffallend ruhig erlebt. Also so, ich kenne wirklich ja Venedig von zahlreichen Reisen zu allen möglichen Monaten und Begebenheiten. Ich fand es sehr, 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 sehr ruhig, sehr, sehr wenig los. Und was einfach das Schöne ist, das wirst du merken, es ist eine Stadt ohne Autos. Und alleine das ist schon entspannend.
Stimmt, ja. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch, ja, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Natürlich, ich meine, ne, ist öffentliches Transportmittel, ist denn dieses Vaporetto, ist ja, glaube ich, Singular, ja. Nicht wahr?
Ja.
Ne, und da freue ich mich auch ehrlich gesagt drauf, da bin ich total gespannt. Ich habe jetzt gestern erfahren in einem Telefonat mit dem Vermieter, dass es tatsächlich vom Flughafen aus die Möglichkeit gibt, in ein Vaporetto zu steigen und bis quasi vor unsere Haustür zu fahren, was ich von der Idee her einfach fantastisch finde. Er war jetzt schon dabei, mir das auszureden, weil er meint, das dauert zu lange, man ist eine Stunde 40 Minuten unterwegs und man könnte doch dann eher noch mit dem Taxi vom Flughafen dann irgendwo an der anderen Haltestelle fahren. Und ich so, was? Ja, wieso? Wenn man schon da ist, dann ist das doch toll, wenn man das bitte dann mit dem Boot erlebt. So, und ja, da bin ich auch gespannt drauf, wie das aussieht, ja, weil das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie man da am Flughafen in das Vaporetto steigt und dann da auf unsere Insel fährt. Ja, bin ich total
also
gespannt.
Gut, dass du mit ihm gesprochen hast und es gibt jetzt eine Lösung für dieses anderthalb Stunden Problem und trotzdem aufs Bötchen. Was dein Vermieter angesprochen hat, ist Ali Laguna. Das sind zwei Linien, die blaue und die orange oder gelbe, glaube ich, die fahren, das ist nicht richtig das Vaporetto-Netz, sondern das zahlt man auch nochmal separat. Ist nicht in den Wochenticket oder in den Tagetickets mit drin. Aber man kann mit den gelben Booten von Ali Laguna vom Markusplatz, Marco Polo vom Flughafen in die Stadt und zurück. Und ja, du gehst also vom Flughafen im Grunde genommen ans Wasser und dann geht's los. Das ist großartig. Was nicht so großartig ist, ist, dass die anderthalb Stunden sind ja auch schön, ist ja eine traumhafte Strecke. Aber bei den Ali Lagunas, das ist ein großes Boot und da bist du mit, ich weiß jetzt nicht, 50 oder 100 Personen drin und die Scheiben sind alle milchig. Die sind so, ich weiß gar nicht, ob das verkratzt ist oder was das ist. Du kannst nichts wirklich sehen. Und das ist dann schade. Dann sitzt du da in der Reihe irgendwo in der Mitte zwischen sieben Personen und guckst auf eine beschlagene Scheibe, eine milchige Scheibe und kriegst nicht richtig was von Venedig mit. Mein Tipp, investiert in ein sogenanntes Wassertaxi, was ihr euch in einer Kleingruppe teilt. Das kostet 39 Euro pro Person, ist am gleichen Anleger. Und das sind diese Boote, die deine Mutter kennt aus dem George Clooney, ist zu den Filmfestspielen da. Traumhaft. Du kannst durch die Scheiben draußen durchgucken. Du kannst dich hinten und vorne hinstellen und so über dich auf dem Bootdach mit den Armen auflegen und wirklich Bella Figura machen. Also das ist großartig.
Sehr schön. Ja, also da freue ich mich drauf. Aber vielen Dank für diesen Tipp, weil ich meine, wir wären garantiert in dieses Ali Laguna Boot gestiegen. Aber also, ne, ich hoffe, man findet das relativ leicht. Man muss das nicht vorab buchen, ne? Dieses günstige, dieses andere.
Ich würde es vorab buchen. Das kannst du aber auch noch eine Stunde vorher machen. Und zwar über Get Your Guide. Das ist ein Portal, wo man weltweit ja Erlebnisse buchen kann. Da kannst du auch alles andere. Da kannst du alles Mögliche zu Venedig buchen. Aber wenn du das buchst, du kannst es rein theoretisch, du kommst in Venedig an und kannst auf Get Your Guide gehen, buchst das, kriegst den Code, gehst mit dem Code zum Counter. Der ist übrigens noch im Flughafen drin. Und dann geht's raus zum Wassertaxi und dann fährt man da gemeinsam raus.
Gut.
So würde ich es machen. Also Get Your Guide, jetzt Menschenskinder. Jetzt machen wir noch Werbung hier für
aber nee, aber sowas ist ja wichtig. Praktisch. Ich meine, wir waren halt noch nicht da. Meine Eltern ist natürlich auch immer so ein Stressfaktor. Also das liegt gar nicht an dem Alter. Die waren immer so, dass die halt alles zwei Wochen vorher schon geplant haben wollen, wie man zumindest dann von ihrer Ankunft zum Ort kommt, wo man dann auch übernachtet. Und so, deswegen, ne, also es ist ja einfach nur praktisch, ne, weil man ist dann vor Ort und kommt dann unnötig in Stress, wenn man das einfach nicht vielleicht vorher schon mal erledigt hat. Ne?
Und deine Eltern fahren mit dem Auto, ne?
Ja, genau, die fahren mit dem Auto, die fahren da in diese San Roma Garage da, Ja. Genau, und da ist ja auch ein Anleger, dann werden wir noch gucken, dass wir die dann da abholen, mal gucken, wie wir das mit dem Hin- und Hergefahren machen. Wo du gerade sagtest, dass dieses Ali Laguna Boot, dass das so eine Stunde 40 braucht, ist denn die Tour mit diesem privaten Boot schneller?
Ja, die ist schneller, weil der, ich sag jetzt mal, da kommen vielleicht drei Pärchen sind da meinetwegen drin, ne? 6 oder 8 Personen in der Regel. Und jetzt ist die Frage, wo steigen die aus? Die werden ja alle quasi vors Hotel gebracht. Und in der Regel, das ist das Tolle, weil du auf der Giudecca bist oder ihr auf der Giudecca seid, in der Regel sind die Ersten, die kommen vom Flughafen Marco Polo, fährt jetzt zur Fondamente Nove und dann geht es rein in die Kanäle und dann lässt der die ersten Gäste in Cannaregio, Rialto, San Marco raus. Geht's meistens auf den Canal Grande und dann ist wirklich George Clooney Feeling und dann fährst du in einem privaten Wassertaxi den Canal Grande lang.
Ja, toll. Das ist doch großartig.
Und dann biegt er ab zum Canal della Giudecca zu eurer Unterkunft. Es sei denn, die Menschen, die jetzt bei euch drin sitzen, müssen ganz woanders hin oder die müssen alle zu Giudecca, dann geht es natürlich anders.
Okay, das sind denn also, versteht das langsam. Okay, es ist halt kein öffentlicher Nahverkehr mit fixen Haltestellen, sondern die Haltestellen sind tatsächlich abhängig von den Passagieren.
Genau. Und es sind meistens, so ungefähr 6 Personen, also an mit im Boot. Und deswegen sage ich, in der Regel wohnen die Cannaregio, Castello, San Marco, also die wohnen im Zentrum. Es kann natürlich auch anders kommen, aber das ist jetzt einfach nur so ein Mittelwert meiner Erfahrungen.
Ah, alles klar. Ja. Dann eine Sache, wo ich noch irgendwie so, was heißt Befürchtung habe. Jetzt dadurch, dass meine Eltern ja so gern alles vorplanen, haben wir jetzt natürlich auch schon im Vorhinaus ganz viele Sachen erledigt. Also zum Beispiel, wir haben uns angemeldet für diese City-Tax. Das ist ja, glaube ich, obligatorisch für jeden Besucher. Mhm. Das haben wir gemacht. Und wir haben auch schon vorab unseren 7-Tages-Ticket für die Vaporettos uns besorgt. Super. Und da das haben wir dann als PDF bekommen. Und jetzt ist noch ein großes Fragezeichen. Wie konvertieren wir denn jetzt dieses Dokument, das wir ausgedruckt mithaben werden, in ein Ticket? Kann man das auf dem Handy runterladen oder muss man da an irgendeine Verkaufsstelle gehen?
Ich würde, also es gibt überall diese Automaten von den Vaporetto. Von dem Vaporetti dann in der Mehrzahl. Du bist aber, wenn du deine Eltern an der Piazzale Roma abholst, dort gibt es auch eine Station. Und ich vermute mal, dass in dieser PDF von dir ein Code ist. Und diesen Code kannst du in den Automaten eingeben. Und wenn du das dort eingibst, kommt das Ticket raus.
Ach, super.
Und jetzt kommt der zweite wichtige Tipp für dich. Ich mache hier echt einen auf Klugscheißer, aber ich schwöre dir, du wirst mir
Hau raus!
Und alle, die jetzt diesen Podcast hören, die werden mir ab jetzt auch wirklich Pralinen und Preziosen schicken und sagen, danke, Birgit, weil was immer passieren wird, ist, dass ihr dieses Scheißticket sucht. Du hast diese Karte, die ist so groß wie eine Scheckkarte aus billigstem Papier, verknittert, immer ein großes Drama.
Ach, auch das noch, die ist auch noch richtig, also
das
die geht kaputt.
Das ist eine Papierkarte, Scheckkartengröße und auch ein dünnes Papier, also ist echt nervig. So, ist aber besser als mit dem Handy, weil Handy ist irgendwann der Akku leer und dann kommst du nicht mehr drauf. Also, diese Karte, nehmt euch einen Platz vor, jeder, wo ihr sagt, da kommt meine Vaporetto-Karte hin und sagt es einmal laut, meine Vaporetto-Karte kommt in die rechte Hosentasche vorne oder linke Hosentasche hinten oder Mantel-Innentasche, was auch immer. Aber dass sich jeder von euch einen Platz aussucht und nur da kommt die Karte hin und dann findet ihr die immer. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als du stehst dann da und hast endlich gefunden, wir müssen zum Anleger B und dann geht in 3 Minuten das Vaporetto und dann musst du die Karte rausholen.
Vor meinem inneren Auge sehe ich schon meine Mutter mit ihrem mobilen Laminiergerät, mit dem wir dann diesen Papierfetzen in eine gute Plastikfolie einschweißen.
Ich habe nichts gesagt. Ich möchte nicht wissen, ob es hinterher überhaupt noch das Laminiergerät kompatibel ist mit den Scannern. Was deine Mutter erzählt dir nicht.
Okay, gut, okay. Ich sage dir nicht. Eine
Idee, mobiles Laminiergerät. Nein, aber das wirklich, weil man sucht ständig. Und wenn 4 Personen suchen, und du möchtest aufs Vaporetto draufspringen und der eine sucht in der Handtasche, der andere in der Jackeninnentasche und, wirst du verrückt.
Gut. Ja. Okay, alles klar. Vielen Dank.
Okay. Ja, und dann habt ihr du hast jetzt schon gesagt, ihr lasst euch so ein bisschen treiben. Gibt es etwas, was so Common Sense ist, wo ihr euch alle 4 drauf freut?
Ja, also ich glaube, also tatsächlich die Stadt einfach so ein bisschen erleben. Einfach mal runterkommen, komplett raus aus dem Normalen, was man so hat. Und ich glaube, also was ich, das ist, glaube ich, so eine Erwartung, die ich an Venedig habe, einfach weil das da so anders ist irgendwie. Es gibt keine Autos, es ist irgendwie Insellage, dass man das da tatsächlich irgendwie schafft. Und meine Erwartung ist auch, dass man da auch um alle möglichen Ecken biegen kann und ohne irgendwo zu landen, wo du eigentlich nicht hin wolltest. Ja. So, das ist halt, das ist, glaube ich, das ist etwas, worauf wir uns alle so ein bisschen freuen, dass man da einfach ein bisschen durchschlendern kann und nicht das Gefühl hat, auf einmal in irgendeiner Ecke zu stehen, wo es gefährlich wird oder unangenehm oder sonst irgendwie etwas, sondern dass man da einfach irgendwas Schönes zu entdecken hat. Das ist so.
Das ist super und das ist so. Und du bist im Prinzip, du kannst dich auch nicht verlaufen. Ich sag mal, die längste Entfernung von A nach B ist vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Meistens ist es kürzer, weil du irgendwann immer wieder am Wasser bist und auch irgendwo dann wieder Vaporetti siehst. Also das geht wirklich, das ist wirklich unkompliziert. Und du wirst auch keine Angst haben. Das ist auch das Faszinierende, weil wenn man nachts um 2 noch durch die kleinen Gassen geht, auch als Frau alleine, ich habe nie Angst. Also das ist toll. Stefan, der im Podcast war, hat das mal so erklärt, dass sich Diebe ja immer irgendwas suchen, wo sie schnell flüchten können. Also für die ist natürlich Venedig uninteressant, ne? Weil also, da bist du nicht sofort an der nächsten Autobahnauffahrt, ne?
Heißt das gerade, oder heißt das, dass du gerade gesagt hast, in Venedig gibt's keine Taschendiebstähle?
Die Taschendiebstähle, die sind schon in der Tat, die sind nicht so, also ich habe davon immer nur gehört, ich habe es nie erlebt.
Aber so diese Überfälle gibt's aber nicht.
Aber diese Überfälle gibt's nicht, aber das mit den Taschendieben, das liest man auch in jedem Reiseführer. Ich habe es selber noch nie erlebt, aber gut, da würde ich mich natürlich schon so ein bisschen drauf einstellen.
Dass ich hab nur gerade, wie du das sagtest, klang so, man hätte sich gar keine Gedanken zu machen, aber gut.
Ja, es
geht
ja auch so ein bisschen, hat man so ein Gefühl, sollte man so ein Kommen einem dunkle Gestalten entgegen, was ist das? Ne? Das hat man wirklich dort nicht.
Schön.
Also dieses Treiben lassen ist eine gute Idee und
genießen, ne? Ja, und dann, ich glaube auch einfach, ich kenne das ja nun gar nicht, also ich kenne Italien ein bisschen, aber jetzt halt nicht Venedig so oder zumindest nicht in den letzten 30 Jahren. Was auch mal so eine Sache ist, ist natürlich Essen, da sind wir auch gespannt, was es da so gibt. Also da, ich habe gar keine Vorstellung von der venezianischen Küche, was das ist. Also ob das irgendwas Besonderes ist oder ob das halt das in Anführungsstrichen Normale ist, was es in Italien halt gibt. Also irgendwelche Pizzen oder Variationen von Pizzen oder
heiße Nudeln,
Pasta.
Kater Wein.
Ja, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich gibt's da was anderes, aber ich weiß es bisher nicht.
Ja, also das italienische Essen, klar, die Küche der Lagune ist sehr stark geprägt von Fisch, von Muscheln. Also das ist großartig. Du kannst in Venedig fast nicht schlecht essen, es ist immer lecker. Und eine Besonderheit sind noch die Bars. Die Venezianer treffen sich auf eine Ombra, auf ein Glas Wein, auch gerne morgens um 11 schon, oder auf einen Spritz, einen Aperol Spritz und essen dazu Cicchetti. Das sind kleine, ich sage immer Canapés, ja, so kleine Weißbrote. Und da ist dann zum Beispiel der Baccalà drauf. Das ist ein Stockfisch, ein Stockfischcreme, aber auch viele andere Sachen. Also da hat so jede Bar seine eigenen Lieblinge. Und sich da durch die Bars zu schlendern und zu sagen, trinkt man dort mal ein Glas Wein und isst 2, 3 Cicchetti und dann geht man nochmal in eine andere Bar. Das ist auf jeden Fall etwas, was so typisch venezianisch ist, typisch Venedig. Und ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr, ich würde da immer irgendwas, also eher eine Spaghetti Vongole essen als jetzt eine Pasta mit Ragù, ne? Also Ragù ist übrigens italienisch für Bolognese, die kennen den Begriff Spaghetti Bolognese gar nicht, sondern es ist der Pasta Ragù.
Ja, nee, also mal gucken, was das so wird. Dann, ich muss mal überlegen, gibt's noch irgendwas, was ich irgendwie befürchte?
Artischocken fällt mir gerade noch ein, ist ganz besonders. Also es gibt da eine tolle, also Sant'Erasmo ist eine Insel in der Lagune für den Gemüseanbau. Und übrigens auch viele der 120 Inseln sind ja unbewohnt, aber dienen zum Teil auch dem Anbau von Gemüse und Wein. Es gibt Wein in der Lagune, auf der Insel Mazzorbo.
Und da kann man hinfahren auch?
Also
darf man da auch aussteigen oder rumfahren oder wie?
Ja, das ist eine gute Frage. Und alle, die das noch interessiert, die Folge nach der hier mit Michael, die wird, bei der geht es genau darum, eine Tour durch die Laguna Morta. durch die 120 Inseln der venezianischen Lagune. Die Laguna Morta ist nur ein Teil davon. Also, du kannst mit deinem Vaporetto-Ticket kannst du in die Lagune fahren. Der Klassiker, den die meisten machen, ist einmal zur Insel Murano und dann zur Insel Burano. Und ich empfehle immer gerne, die Linie 14 zu nehmen von San Marco, Sacaria ist die Station. Und dann gehst du über den Lido, fährst du am Lido vorbei, an Punta Sabbioni vorbei, über Burano, Torcello, Mazzorbo. Dann kommst du wirklich so richtig in diese Lagunenlandschaft und siehst dann auch mal diese einsamen, kleinen, verlassenen, unbewohnten Inseln. Und man bekommt so ein Gefühl dafür. Und diese Tour ist sowohl tagsüber schön, aber auch nachts faszinierend. Also wenn du eine sternklare Nacht hast, schönen Mond und dann nachts mit dem Vaporetto durch die Lagune fährst, ist auch atemberaubend.
Ach was, das ist jetzt auch eine neue Info. Das heißt, die fahren rund um die Uhr oder ist irgendwann Schluss? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist irgendwann Schluss, aber es ist auf jeden Fall, es gibt auch Nachtvaporetti, also bei den bekannten Linien jetzt innerhalb Venedigs kannst du die ganze Nacht fahren. In der Lagune ist irgendwann Schluss, aber auf jeden Fall so, dass die Sonne untergegangen ist und du noch 2-3 Stunden fahren kannst. Und das ist toll, abends zum Beispiel zu sagen, man fährt dann mal nachmittags rüber nach Burano und bleibt dann, isst vielleicht abends auf Mazzorbo bei Venissa als Beispiel, großartiges Restaurant, CO2-neutrale Küche quasi, da kommt alles wirklich von der Insel. Und dann fährst du, wenn es dunkel ist, wieder zurück. Also Linie 14.
Okay, ja. Ich hoffe, ich kann das alles irgendwie behalten.
Das Schöne ist, du wirst dich wieder dran erinnern, weil du wirst die Sachen dann sehen, wenn du dann den Vaporetto, die Karte da hast und okay. Nehmt ihr Reiseführer mit. Wie reist ihr eigentlich? Wie bereitet ihr euch vor?
Ja, also jetzt in der Vorbereitung, ich hatte eine Freundin gefragt, was sie empfehlen kann an Reiseführern. Und dann hatte sie 3 Stück empfohlen. Und das war mir aber zu viel. Deswegen habe ich sie gefragt, okay, was ist jetzt der Vorteil von dem und dem und dem und dem? Und ich habe mich dann entschieden für den Bedecker, für diesen neuen von Venedig. Mhm. Ja, den habe ich meinen Eltern geschenkt. Also den habe ich einfach jetzt zu meinen Eltern schicken lassen. Die haben sich mega gefreut und sind da auch ganz fleißig drin am Lesen.
Super.
Ich habe ehrlich gesagt, ich hatte noch gar nicht so viel Zeit. Ich habe mit der Reisevorbereitung und dann allein diese Beschaffung von diesen ganzen öffentlichen Nahverkehrstickets, dann die Buchung von diesem Parkplatz, weil mein Papa Angst hatte, dass möglicherweise kein Parkplatz frei ist. Ist ja verständlich, weil wir wissen das
absolut
nicht.
Ja?
Kann
absolut
ja sein. Deswegen haben wir es alles vorher schon gemacht. Dann diese Kurtaxe, die man machen muss, das ist ja, ne, für jemanden, der das noch nie gemacht hat, du musst das ja erstmal alles finden und das ist ja auch, das dauert leider ein bisschen so. Deswegen, ich habe jetzt leider noch gar keine Zeit gefunden, mich jetzt da groß vorzubereiten. Also ich freue mich da einfach drauf und dann schauen wir mal, wie das denn da vor Ort ist. Und ich will jetzt auch nichts nach irgendwie großartiger Strichliste machen, sondern irgendwie gucken, wie wirkt das da auf mich, wo fühle ich mich wohl. So, und dann, wie ist das mit den anderen? Das ist ja dann auch in so einer Gruppe immer, man muss ja gucken, wie man wieder alle denn irgendwie zurechtkommen. Ne? Und also ich denke mal, wir werden bestimmt ganz viel zu viert machen. Da sind wir auch schon so ein bisschen eingespieltes Team. Ja, und gerade wenn das dann so, wenn man so ein bisschen unterwegs ist und so, das ist eigentlich eine schöne Sache. Wir wollen auf jeden Fall, ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt für dich oder auch für die Hörer total abgedroschen, aber einmal Gondel fahren.
Ja. Ah ja, klar, natürlich. Das muss sein. Das muss sein. Und nehmt nicht die ab San Marco, sondern guckt, dass ihr da verhandelt. Die Gondeln sind ja überall, Gondelanlegestellen.
Ah ja.
Aber dass ihr euch da was aussucht, dass der bei den Canal Grande kannst du mit den Vaporettis langfahren. Nehmt euch da etwas, wo ihr sagt, ihr möchtet gerne Gondeltour machen, die in die kleinen Kanäle reinfährt.
Das ist
wirklich so, die Paläste sieht und die Routen sieht, die man mit dem Vaporetto nicht zu sehen bekommt.
Ah, gut. Also nicht am Markusplatz einsteigen ins Gondel.
Fährt der einmal ums Carré, was du dreimal am Tag siehst, weil du da vorbeikommst. Also
gut. Okay,
da würde ich eher so bei Cadore oder sowas, irgendwie so in der Mitte vom Canal Grande. Hast ja meine WhatsApp-Nummer, du kannst mich da nochmal anschreiben.
Das ist ja,
nehmt
ja,
den
das ist
Bedecker ja lieb von mit, wenn ihr rausgeht, weil das ist immer zwischendurch nett, im Bedecker mal ein bisschen zu blättern, wenn man beim Cappuccino sitzt oder beim Glas Wein und eine Idee fürs Viertel zu bekommen.
Ja, der ist ja, glaube ich, auch ziemlich handlich, sind ja auch ganz gute Karten drin und so weiter alles, ne?
Ja.
Ja, nee, das ist, also ich freue mich da total drauf. Ich meine, das Einzige, was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist halt immer so dieses, ein bisschen drüber Bella Figura und sowas, ne? So ein bisschen hier Show da, ein bisschen Show und das immer alles super schick sein muss. Also ich ziehe mich gerne gepflegt und gut an, bloß dann so ein bisschen so dieses Shishi. Da habe ich so ein bisschen, das ist so mein Vorurteil gegenüber Venedig. Da bin ich ein bisschen gespannt, ob das so ist. Ja, also da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf. Also das ist eigentlich so, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, ja. Deswegen habe ich das auch so, deswegen sehe ich das so ein kleines bisschen kritisch, aber ich weiß nicht genau.
Ah, Michael, wie das du wirst dich nach Menschen, das kann ich dir, da kann ich dir jetzt schon was sagen. Du wirst froh sein, wenn du mal den einen oder anderen siehst, der Bella Figura macht und keine Jack Wolfskin-Jacke anhat und keine Turnschuhe.
Also ist okay.
Es sind so viele Touristen dort und es sind, wenn du dann die Venezianer siehst und gerade die älteren Venezianer, also wir waren letzte Woche mit einem Venezianer unterwegs von dem ältesten Ruderclub. Und ich wusste, wir kannten uns noch nicht und ich wusste nur, er ist auf demselben Schiff, also auf der Linie 14 wie ich. Und da sind dann 100 Menschen und ich wusste sofort, er muss es sein. Ich wusste, er ist älter und er ist Venezianer. Und er hatte Lederschuhe an und er hatte ein Hemd an und eine schicke blaue Strickjacke drüber. Und das war eine Wohltat, weil das freut dich dann. Aber es ist nicht das italienische Bella Figura ist, das ist wirklich mehr so eine Haltungsfrage. Das ist auch ein nicht schnell gehen, nicht hetzen, sondern achtsam gehen. Also das ist mehr das als jetzt sind die Schuhe von Gucci, Pucci oder überhaupt nicht. Ja.
Ah gut, ja, also da bin ich wirklich drauf gespannt, wie das auf mich wirkt. Ja, vielleicht fühle ich mich da sogar, was das angeht, wohler als normalerweise im bundesdeutschen Durchschnitt.
Das kann sehr gut sein. Ja,
gucken wir mal.
Der Harz wird nicht fehlen. Michael, wir sprechen uns danach wieder und reden dann nach der Tour nochmal. Ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, ich freue mich da auch sehr drauf, denn auch so auf diesen Vorher-Nachher-Vergleich. Also ich finde ganz toll, dass wir das so gemacht haben und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem das gefällt.
Nein, und ich bin sicher, so es gibt nochmal eine Sonderfolge zu Markus, zu dem...
Ja, sehr gerne.
Das finde ich spannend. Du wirst sehen, du kriegst Leserbriefe.
Toll.
Hörerbriefe. Hörerbriefe.
Okay, freue ich mich drauf. Alles klar.
Bis dann. Mach's gut. So, lieber Michael, Tag 2 unserer Podcast-Aufnahme. Ich war in Venedig, du warst in Venedig, aber es geht heute darum, wie hat's dir gefallen? Hallo, wie war's?
Ja, es ist alles noch total frisch. Es ist gerade 2 Tage her. Bevor ich jetzt anfange, drüber zu erzählen, muss ich erstmal eine große Liebeserklärung an meine Frau machen. Die war ja mit dabei und es ging ihr gar nicht gut. Und sie hat trotzdem alles mitgemacht und es war großartig. Also ich bin so froh, dass ich diese Frau habe und das auch mit ihr gemeinsam genießen konnte. Das war einfach echt schön, obwohl es ihr richtig schlecht ging. Also gut, das war vorweggeschickt, wollte ich einmal kurz loswerden.
Auch das ist wichtig. Und wenn man aus Venedig zurückkommt und noch mehr in der Liebe versunken ist, dann ist das auch total normal. Genau dafür ist Venedig da.
Ja, also ich muss ganz ehrlich, es ist tatsächlich so, dass wirklich, also diese Reise mir nochmal gezeigt hat, was ich für eine fantastische Frau habe. Ist einfach, ich gebe dir vollkommen recht. Und auch deswegen, das war nochmal das i-Tüpfelchen für mich, warum Venedig, also diese Reise nach Venedig, etwas wirklich ganz Fantastisches und etwas ganz Besonderes für mich war.
Toll.
Genau, also, ne, also das ist also einmal diese Sache. Und dann soll ich jetzt einfach loserzählen und Eindrücken? Oder?
Ich moderiere es ein kleines bisschen.
Gut.
Aber ich wollte als erstes Feedback mal hören. Also, Liebeserklärung an deine Frau. Ich höre raus, eine kleine Liebeserklärung an Venedig. Und das freut mich jetzt schon mal. Wir gehen jetzt nacheinander alles durch. Ich stelle dir jetzt alle Fragen, die gestellt werden müssen. Du, das Schöne ist aber wirklich, ihr hattet durchwachsenes Wetter. Ihr wart in der Osterwoche da. Also es hätte unglücklich, es gibt bessere Zeitpunkte, um Venedig zum ersten Mal zu genießen. Und das freut mich riesig, dass du sagst, es war großartig.
Ja, es war großartig.
Und deine Schwiegereltern waren mit? Deine Eltern waren mit. Auch das sei erwähnt. Ich habe tolle Fotos gesehen. Und jetzt gehen wir mal dann in die Details rein. Und ich würde sagen, wir starten mit der Anreise.
Ach was.
Exakt. Okay. Ich hätte dir den Tipp gegeben. Ich hatte dir den Tipp gegeben, ein Shared Wassertaxi ab genau. Marco Polo zu nehmen. Und ich glaube, das war, da hättest du mich schon zum Mond schicken können. Ne?
Genau, da habe ich dir ja noch vom Boot geschickt. Was ist das hier? Ja, genau, richtig. Also das über Get Your Guide, dieses 39 € pro Person Ticket anstelle von Ali Laguna. Mhm. Ja, hat sich für uns nicht wirklich gelohnt. Also das Vaporetto war komplett, wirklich bis auf den letzten Platz vollgestopft.
Kein Vaporetto, Wassertaxi.
Ja, okay, Wassertaxi. Ja, sorry. Ja, ne? Wassertaxi. Okay, dann merkt man, ich bin jetzt doch schon 2 Tage wieder hier. Genau, also Wassertaxi, ja, total vollgestopft. Die Koffer fielen durcheinander. Und wir, oder du hattest ja die Hoffnung oder die Erwartung geäußert, dass wir auf jeden Fall die Letzten sein werden, die abgesetzt werden, weil Giudecca, so, wir waren die Ersten. Ging also quasi nur Industriegebiet und irgendwie Schlechtwetterlagune. Ja.
Und er war mit 15 Mann auf dem Schiff. Das habe ich auch noch nie erlebt, ja, ich schwör's dir. Also maximal vielleicht schon mal 8, aber in der Regel eher 6. Und ganz entspannt und man kann stehen und man sieht aus wie George Clooney. Also dieses Bild von dir und George, so im George Clooney-Look auf so einem schicken Holzboot gibt's nicht.
Nee, hätte es auch sonst nicht gegeben, weil ich meine, ne, naja, man hat ein bisschen mehr Koffer dabei als George Clooney, der es hinter sich hertragen lässt. Nee, nein, also das gibt's nicht. Es war eher ein bisschen zusammengedrückt alles. Ja, aber also ich habe es in dem Moment ein bisschen bereut, aber vor allem, ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen dusselig vielleicht, weil auf diesem, wenn man zum ersten Mal da ist, man fragt sich ja, wo muss ich jetzt hingehen, um mich jetzt bei dem richtigen Boot anzumelden, das mich denn jetzt hier wegbringt. So. Und da steht ja auch, ne, bevor es, ne, also melde dich am Schalter, bevor es dann über diese Gangway zum Wassertaxi geht.
Ja, so. Aber da fallen alle drauf rein, auch so. Ich.
Das wo, ist woher soll doof. Ich wissen, wo das ja. ist? Ich, ja. Keine Ahnung. So, keiner. Ja. So, wir ne, sind natürlich denn, weil, ne, so. Und natürlich sind wir den ganzen Weg runtergelaufen. So, und
ihr
dann
sind erstmal am Anleger vor den Taxen und dann ja. haben wir mich wieder zurückgeschickt zum Schalter 17 oder wie der heißt.
Nee, ne? Ich habe dann gesagt, ich habe hier Ticket. Also ich habe dann da, ja. ich habe dann diesen Veranstalter gefunden, habe mich dann da unten auf die Abfahrtsstelle gestellt, weil ich hatte keinen Bock zurückzulaufen. Und hat dann gesagt, hier, ne, so, ja. hier sind wir und so, und dann kam gerade eins und dann dachte ich so, wir steigen jetzt einfach ein. So, geht natürlich alles nicht, weil dann ist ja auch Private da, ich weiß es nicht. So, jedenfalls, der hat mich nicht zurückgeschickt und gesagt, okay, ja, okay, Sie sind jetzt hier quasi eingebucht, warten Sie hier 10 Minuten. Und dann saßen wir da halt 10 Minuten auf diesen Steinbänken. So, okay. Ja, gut. War jetzt nicht schlimm, war auch nicht schön. Man kann da ja auch nicht irgendwie einen Kaffee trinken oder so. Naja, egal. So, dann sind wir halt rübergefahren. Ja, und dann ging es halt ja da direkt auf die Giudecca. Und das Apartment, das wir hatten, das ist einfach großartig. Das ist halt in diesem alten Molino Stucchi, in diesem riesigen, renovierten Komplex. Also da, wo das Hilton auf der einen Seite ist. Und ja. auf der anderen Seite gibt's, ich sag's jetzt einfach, eine Airbnb-Wohnung, die hat eine Dachterrasse. Oh, ja. Ein Traum. Also wirklich ein Traum. Echt ein Traum. Und die hatten wir. Also die war halt oben im 5. Stock und eine wunderschöne Wohnung. Also genauso wie auf den Bildern. Das muss ich wirklich sagen. Also mit einer Detailverliebtheit, tolle Möbel, wirklich sauber. Also ganz toll. Es hat wirklich also schon mal einen sehr schönen Eindruck vermittelt. Und auch der uns dort in Empfang nahm, ein sehr, also ganz, ganz freundlicher Venezianer.
Ja.
Der auch dort auf der Giudecca lebt, aber nicht dort direkt, sondern bei Palanca. Palanca ist da so ein bisschen so das Zentrum der Giudecca, wie ich mir habe sagen lassen. Ne? Und da ist dann halt auch, da findet man dann auch so ein paar Shops, schöne Restaurants und sonstiges.
Ja, absolut. Das La Palanca.
Ja.
Ja, das heißt, das war euer Start. Also ihr seid dann rüber, habt euch die Wohnung angeschaut, habt euch mit euren Eltern getroffen, die ja separat angereist sind. Und was habt ihr dann als erstes unternommen?
Was haben wir als erstes unternommen? Also, ja, wie gesagt, meine Frau war leider auch am Tag der Anreise schon krank. Also wir sind, trotzdem sind wir da schon spazieren gegangen. Also wir sind eigentlich die ganze Giudecca runtergelaufen bis nach La Palanca. Also da kommen ja auch denn, da kam auch die erste Kirche. Ich erinnere mich leider nicht mehr so an den Namen. Mit dieser ganz tollen, mit so einem ganz tollen Bronzeportal. Das war erstmal schön, um Eindruck zu bekommen. Und dann waren wir einkaufen. Ja, dann haben wir echt Lebensmittel eingekauft. Da gibt's also tolle Lebensmittel. Also wir kommen halt aus einer Familie, wir kochen unglaublich gerne selber. Ich weiß, das ist total Es ist ganz schlimm, wenn man selber kocht in Venedig, weil es ganz viele tolle Restaurants gibt. Aber das ist für uns irgendwie alle mega entspannt. Und wir haben dann tatsächlich erstmal eingekauft. Also bei La Palanca gibt es vorne einen ganz tollen Gemüseladen. Unglaublich lecker.
Ja, der ist super.
Der ist fantastisch. Und dann gibt es auch noch einen Koop hinten, weil wir essen auch Fleisch. Genau. Und da gibt es halt
das
echt nur
Gemüse. Das ist hinter Redentore, hinter der Kirche, hinter der tollen Kirche.
Ja.
Und genau. Und wart ihr auch, habt ihr auch den Fischhändler und die Salomeria, habt ihr die auch gesehen?
Ich fürchte nicht.
Okay. Ja, aber gut. Also Gemüse und Koop ist doch schon mal prima.
Ja. Ja, dann muss ich mir überlegen, sind wir an dem Abend auch irgendwo hingefahren? Ich glaube, an dem Abend, wir haben oben auf der Dachterrasse gegessen, weil das Wetter richtig klasse war und haben da einfach nur diesen Ausblick genossen. Ja, das war, glaube ich, dann tatsächlich der erste Abend. Ja. Mhm,
Okay, und dann hattest du ja dir gewünscht, dass es auch in die Kirchen geht, dass du San Marco dir anschauen kannst, und du hattest dir auch überlegt, wie macht man das jetzt mit den Besichtigungen. Und dann hast du mir WhatsApp-Nachrichten geschickt als Memos für unsere Aufnahmen. Du hast gesagt, Birgit, das muss man unbedingt wissen, wenn man diese Tickets bucht. Erzähl uns doch mal die Story.
Ja, gut, also ich fange erstmal beim Dogenpalast an, weil es tut mir leid, ja, wenn ich jetzt alle enttäusche, die jetzt hier die großartigen, weiß ich auch nicht, Venedig-Erfahrungen haben möchten, die man erst hat, wenn man 10 Jahre da war. Ich war im Dogenpalast, weil ich mir das mal angucken wollte. Und wir waren alle dort. Und das war auch für mich fantastisch, weil dieser Dogenpalast sagt ja so viel über diese Stadt. Also über dieses Rechtssystem dieser Stadt auch. Also die Checks und Balances, die dieser Stadtstaat hatte. Das ist ja, also dieser Dogenpalast, das ist jetzt ja nicht der Wohnpalast gewesen, sondern da hast du ja unglaublich viele Gerichtskammern drin, die ja alle ihre verschiedenen Aufgabenbereiche hatten. Und das auch mal zu verstehen, was Venedig für ein unglaublich toller Staat, also eine unglaublich tolle Republik war. Ja, und die Seele da drin auch wirklich, also die ja alle auch Funktionsseele waren und nicht nur zur Repräsentierung. Also dort, wo dann auch der Doge gewählt wurde. Oder, ne, das sind ja diese Seele, also wir waren total begeistert. Also das nur wollte ich nur mal kurz vorweg schicken. Jetzt sage ich was zu diesem Ticket buchen. Ne? Weil wenn du normal über diese normalen Ticket-Apps, also Get Your Guide und wie auch immer, ein Ticket buchen möchtest für den Dogenpalast, dann bekommst du da immer nur das Standard-Ticket ab 12 Uhr. So, da steht natürlich ganz klein drin. Wenn du da ab 12 Uhr hingehst, musst du trotz vorbezahltem Ticket ungefähr 1,5 Stunden warten, bis du da rein kannst. So, ja, und mir war klar, das will ich nicht.
Ja.
Und nachmittags habe ich auch nicht so die Lust darauf. Und dann habe ich mal geguckt auf der offiziellen Seite des Dogen Palastes. Also das ist dann Muse, ist das, glaube ich, Muse VZ. Da kann man dann auch Tickets kaufen. Die sind ein kleines bisschen teurer als die Standardtickets ab 12. Aber damit kommt man morgens ab 9 Uhr rein. Und das war super. Wir waren dann 8:45 dort. Also haben das auch vorab natürlich alles gekauft und so dass es eben da war, und hatten damit eben Eintrittsberechtigung ab 9 Uhr, waren dann absichtlich ein bisschen vor 9 da, ich glaube so 8:45, und das Gebäude war fast leer. Und also es war ein ganz tolles Erlebnis. Super. Später, als wir dann fertig waren, war es auch da schon komplett überfüllt. Also wenn man noch nicht in Venedig war, ich kann das nur empfehlen. Man kann auch vorher, es gibt echt eine richtig gute App, bei der man einen Audioguide bekommt, der auch wirklich gut ist. Also man bekommt da wirklich gute Beschreibungen, und den Rest, den das Ding nicht liefert, kann man sich ja über ChatGPT erfragen. Aber ich muss ehrlich sagen, also jetzt nicht nur von dem künstlerischen Eindruck dieses Gebäudes, also von der Gesamtästhetik, innen sowie außen, unglaublich, drin auch die Gemälde. Also ich habe noch nie sowas gesehen. Also gerade in diesem, ich habe jetzt leider den Namen des Saals nicht mehr drauf.
Ja.
Wo man denn da, Jesus ist da ganz oben, dann geht dieser Lichtstrahl runter auf den Dogenthron, und es ist ja, also diese Gemälde sind der Hammer, und es wirklich vermittelt so einen tollen Eindruck.
Ja, und auch das ist es wirklich, aber ich fand das jetzt toll, dass du gesagt hast, es geht nicht nur um diese Faszination der Säle, um die Kunst und um das Gold und alles, was man dort sieht, sondern auch um zu verstehen, wie Venedig funktioniert hat.
Ja.
Und das ist auch wirklich sehr interessant und guter Hinweis, und deswegen auch diese Guides und nicht nur selber durchgehen, sondern Audioguide oder Führung. Und wir werden diese Links, also alles das, was du jetzt in der Folge sagst, also auch für uns, für euch, liebe Hörer. Wir werden das alles verlinken, sodass ihr diese Tipps bekommt und dann auch auf die entsprechenden Seiten geht. Das ist nämlich nicht der einzige Tipp, der heute folgt. Das kann ich schon mal vorweg schicken.
Es war toll. Also ich muss noch ein kleines bisschen was ergänzen, weil, also was ja so toll war, man bekommt dadurch wirklich einen Eindruck, also des Selbstverständnisses des Venezianers. Ja, also aus seinem historischen Kontext heraus, so will ich das mal nennen. Und das war für mich unglaublich hilfreich, um diese Stadt zu verstehen. Die hat sich ja auch, oder ich meine im Mittelalter, ich glaube ab 13., 14. Jahrhundert, bekamen sie auch diesen Beinamen La Serenissima, was ja so viel heißt wie die Beständige, weil die war einfach, das Ding, das war politisch stabil. Ja, und das ist ja nun auch gerade in dieser extrem bewegten Zeit, Mittelalter, Hochmittelalter und so weiter, das ist ja, und dann eben auch Renaissance, das ist ja etwas, also auch ganz einmalig gewesen, dass sich da ein Stadtstaat so enorm behauptet hat. Ja.
Super. Und es ist besonders schön, weil du dich auch dafür interessierst. Ich meine, das ist ja auch nicht jedem gegeben. Du hast ein großes Interesse für Geschichte, du hast ein großes Interesse für Kirchengeschichte, für Architekturgeschichte. Also das kann ich mir richtig vorstellen, dass dir das Spaß gemacht hat, dass du da wirklich das aufsaugen konntest wie ein Schwamm und noch Wochen hättest bleiben können. Ne?
Ja, das ist ja ich. Ne? Also ich erfülle wahrscheinlich jedes Vorurteil eines Menschen, der Spaß dran hat, sich Gebäude anzugucken.
Naja,
für andere Menschen ist das ja vollkommen nebensächlich. Die setzen sich einfach nur gern ins Café, was ja auch toll ist. Aber die anderen Sachen, mir gibt das irgendwie mehr, obwohl
super.
Das, ne?
Naja, super. Okay. Das ist echt schön. Ja. Okay, dann war das also Dogenpalast und somit ja auch schon direkt im Zentrum der Stadt. Also Rialtobrücke, Seufzerbrücke, San Marco, die ganzen. Ja, wie hast du es empfunden? Hast du es als Animateure empfunden, die euch auf eine Gondelfahrt bringen wollen? Oder hast du es nur als, und Maskenverkäufer, oder hast du es nur als, da ist ein Angebot, aber man lässt euch in Ruhe empfunden?
Also in den Touristenmeilen an den Restaurants vorbeizulaufen, ist die einzig unschöne Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und ich würde auch so weit gehen zu behaupten, dass die Leute, die da vorne stehen, nicht unbedingt Venezianer sind. Ja, natürlich habe ich das nicht überprüft, aber das ist nun mal so. Wenn man an diese Hotspots geht, dann ist ja da nichts anderes zu erwarten. Ja, nun ist ja die Frage, wie man sich darauf einlässt. Ich gucke einfach da immer nur freundlich dran vorbei, dann sprechen sie einen meistens auch irgendwie nicht an.
Ja, ja.
So, also wir sind auch keine Menschen, die sich dann da hinsetzen. Ja, natürlich, ich meine, als wir dann aus dem Dogenpalast raus waren, sind wir dann einfach weiter durch die Stadt gelaufen und haben das ein bisschen auf uns wirken zu lassen. Natürlich erstmal über San Marco rüber und dann bist du ja erstmal bei diesen ganzen Geschäften, die es auch in jeder anderen Stadt gibt, die auch nur ein kleines bisschen was auf sich hält. Und ich meine, man hat schon natürlich das Gefühl, es ist ein riesiges Freiluftmuseum dort. Ja, ja, also, und dann meiner Frau fiel so auf, dass halt die Venezianer das alles mit einer Eleganz und Ruhe ertragen, die einem einfach nur Bewunderung abfordert. Ja, also muss ich ganz wirklich sagen, wir haben keinen einzigen unfreundlichen, ungeduldigen, unruhigen oder genervten Venezianer getroffen. Vielleicht gibt es auch nicht mehr so wahnsinnig viele in der Stadt, aber ich denke mal, manche kann man schon.
Also wenn Petra Reschke, das würde jetzt Petra Reschke sagen. Die würde sagen, ja, ihr habt auch keine Venezianer getroffen, ihr habt vielleicht Römer oder Genueser oder ich weiß nicht was getroffen. Aber nein, es ist schon so. Ich finde, ich sehe das genauso wie du. Ich finde das sehr bewundernswert. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass mal jemand die Augen verdreht hat, wenn auf den Vaporetti die Leute drängeln oder sonst also, irgendwo. Das wird, es ist ein ganz tolles Miteinander. Das finde ich auch auffallend.
Und freundlich, also wirklich freundlich. Mhm. Und ich meine, dafür, was die Welt mit dieser Stadt veranstaltet, finde ich das schon enorm. Ich meine, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, in dieser Stadt wird ja nach wie vor extrem viel Geld ausgegeben, nur das Geld bleibt nicht in der Stadt. Ist so mein Gefühl. Weil wenn das Geld, was da ausgegeben würde, in der Stadt bleiben würde, würde es da ganz anders aussehen. Ne? Leider ist Venedig kein Stadtstaat mehr, sondern das Geld fließt offensichtlich irgendwo anders hin. Ne? Und das sieht man leider so ein bisschen. Und das macht auch ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja.
Ja, also ist so mein Eindruck, vielleicht liege ich da falsch, aber das ist
so ein bisschen mein Eindruck. Du liegst da gar nicht so falsch. Das liegt ja auch schon daran, dass Venedig nicht mehr einen eigenen Bürgermeister nur für Venedig hat, sondern dass es eben die Region ist und das Mestre, in Mestre auf dem Festland werden die Entscheidungen getroffen und da lebt ein Großteil oder die Wähler leben auf dem Festland und nicht in Venedig selber. Und das ist etwas, was wirklich traurig ist. Und hinzu kommt, dass eben auch die wunderbaren Paläste am Canal Grande eben Investoren gehören und dass du, wenn du da abends vorbeifährst, auch oftmals das Licht aus ist, weil gar keiner da ist, weil sie nur für Events oder besondere Anlässe geöffnet werden, aber es ist eben nicht mehr das normale Leben, was man dann dort sieht. Es hat schon so ein bisschen diesen Charakter eines Freilichtmuseums, wenn man an diesen Hotspots ist. Auf der Giudecca nicht, auf dem Lido nicht, aber ich bin da bei dir.
Ja. Ja, und dann lass mich kurz weiterziehen, bevor ich es vergesse. Was wir dann auch gemacht haben, ist halt die Gondelfahrt. Ja, so, natürlich machst du eine Gondelfahrt. So. Jetzt, wir sind jetzt nicht bei San Marco eingestiegen, sondern ein bisschen weiter weg. Und das war auch um die Mittagszeit. Ich weiß nicht, also der Gondoliere meinte natürlich, das ist jetzt die allerbeste Entscheidung, das in der Mittagszeit zu machen, weil da sind wenige Gondeln auf dem Wasser, weil die machen jetzt alle Mittagspause. Da kommt halt so dieses Geschwätz. Ich meine, das ist... Also, wir haben einfach ein extrem gutes Geschäft mit mir gemacht, weil wir waren da halt zu viert. Ich war dann irgendwie am Preis verhandeln und habe ihm gesagt, so, ne, was kostet denn das Ganze hier? Und ich hatte jetzt nicht die Zeit, das zu überprüfen und meiner Frau ging es nicht gut und wir wollten dann einfach uns auch nur hinsetzen. Und ich habe dann einfach echt, glaube ich, viel zu viel bezahlt. Er meinte, es gibt halt 3 Touren. Also ich habe das auch nicht verifiziert, also weder da vor Ort noch jetzt im Nachhinein, vielleicht weißt du das. Also er meint, es gibt halt immer 3 Standardtouren. Es gibt eine kleine Tour, dann zeigt er mir auf der Karte, dann gibt es die etwas größere Tour. Ne? Und dann gibt es die ganz große Tour. So. Und dann, also Preis war für 30 Minuten 90 Euro. Dann für die zweitgrößere Tour waren es dann irgendwie 200 Euro und für die größte Tour 300 Euro. Aber die größte Tour auch nur, wie gesagt, so mehr als eine Stunde. So, ne? So.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Obwohl ich muss sagen, weil das genau natürlich auch so eine Sorge war, dass viele Menschen gesagt haben, oh, wer weiß, die machen das, die gucken dich an und dann sagen die den Preis. Aber deswegen gibt es in der Tat jetzt überall diese Hinweisschilder, was kostet das, was kostet die Gondelfahrt? Sodass du das überall einsehen kannst, Aber es ist so, die halbe Stunde ist ratzfatz rum und auch 50 Minuten, eine Stunde sind rum. Und habt ihr denn, wenn ihr
Wir haben die große Fahrt für die 300 gut. Euro.
Sehr gut.
Ja, ich meine, weißt du, ich habe mich schon gefragt, weil er meinte schon, dass die zweite Fahrt ja auch schon fast eine Stunde dauert und wir waren echt fast auf die Minute eine Stunde unterwegs.
Oh, das ist dann nicht gut.
Ja, aber das es war wunderschön. Aber trotzdem, es war wunderschön. Also das war tatsächlich auch von mir ein Traum, das mal zu machen, mal Venedig, also von den Kanälen aus zu sehen, weil das ja offensichtlich damals auch einer der Haupt- oder ne, Transportwege war für die Menschen, also für die Bürger, die da lebten. Und dann, wir sind dann hinten noch am Fenice auch vorbeigefahren. Und dann natürlich, ich meine, so diese Standardsachen, da wohnte Shakespeare, da wohnte Marco Polo und so, ich meine, und da war Napoleon.
Aber da erschließt sich auch die Ruhe der Stadt, ne?
Ja,
ich finde, da erschließt sich auch die Ruhe der Stadt.
Ja. Also muss ich auch sagen, das hatte so etwas Friedliches und so etwas Ruhiges, da auf diesen Kanälen rumzuschippern.
Ja. Und ich glaube auch, dass deswegen die Venezianer so entspannt sind, weil wenn du auf irgendwo lebst, wo keine Autos sind, das macht was mit dir. Das ist, diese Stadt ist einfach in sich schon mal ruhig und das ist was anderes. Ich meine, mittlerweile auch in Paris oder in großen Städten haben ja die Fahrradfahrer wirklich viel Raum bekommen und die Autos gehen aus der Stadt raus, aber ich kann mir das so erklären, dass halt Venedig auch deswegen, nicht nur wegen der Italiener und der Mentalität, sondern auch, weil es eben eine Stadt ist, die keine Autos hat, keine Roller, keine Fahrräder, das macht was mit einem.
Ja, das macht was mit das. Genau, das ist auch tatsächlich auffällig. Ich meine, das ist auch meiner Frau zuerst aufgefallen, keine Fahrräder, keine Autos, ja, krass. Ja, ne? Und also ist eine ganz andere Ruhe und besonders dann auch auf dem Wasser. Zum Glück ist da offensichtlich auch SUP verboten, sonst würden ja wahrscheinlich die ganzen Kanäle vollgestopft sein mit diesen Stand-Up-Paddlern. Also weißt du da was zu? Das ist garantiert verboten, ne, oder?
Da gehe ich sehr von aus, weil ich es auch noch nie gesehen habe. Also es gibt die Ruderer und es gibt die kleinen Motorboote von den Venezianern, was immer sehr schön anzuschauen ist. Aber Stand-Up-Paddling habe ich noch nie gesehen. Nein.
Ja, es ist bestimmt verboten, sonst hättest du ja wahrscheinlich, wäre das alles verstopft. Ja, das war toll. Ja, und auch wirklich sehr entspannt. Ich habe mich ein bisschen über mich selbst geärgert, dass ich da jetzt wirklich 300 Euro für ausgegeben habe. Aber die Familie fand das okay und dann war für mich war dann auch okay.
Ja, das ist so, genau. Und das ist dieses Once in a Lifetime. Und dann hat man das eben auch mal gemacht, ne? Streichen von der Bucketliste. Und nochmal, wenn es schön war, ist es toll. Das ist gut. Ja.
Ja.
Was war für dich denn so ein Lowlight? Kommen wir doch vielleicht da mal drauf. Gab es etwas, wo du enttäuscht von warst, wo du gesagt hast, das hat dir nicht gefallen, das hätte man sich sparen können? Also abgesehen von der Fahrt im Wassertaxi mit den 15 Personen statt der versprochenen 6. Aber gab es irgendetwas, wo du gesagt hast, ach, das hatte ich mir jetzt echt anders vorgestellt? Schöner? Oder irgendwas, was von deiner Erwartungshaltung her dich negativ enttäuscht hat? Michael, dir fällt nichts ein, das ist großartig.
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, es wurde eigentlich alles, ich versuche auch eigentlich immer mit einer möglichst geringen Erwartungshaltung an irgendwas ranzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ich meine, da in Venedig, das Einzige, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, ist einfach zu sehen, dass offensichtlich so viel Geld, was da ausgegeben wird, nicht in der Stadt landet. Das hat mich traurig gemacht. Gibt natürlich der Stadt auch wiederum so eine Art von morbiden Charme, aber es ist nicht schön, finde ich.
Woran hast du das, das interessiert mich jetzt doch mal, woran hast du das festgemacht? Was waren für dich diese Anzeichen, dass das Geld nicht in der Stadt bleibt?
Auch wirklich bei den großen Hotels, dass da teilweise wirklich die Fassade ein bisschen bröckelt. Mhm. Auf dem Lido ganz besonders. Auf dem Lido hat mich das echt überrascht, dass da ganz viele auch baufällige Häuser sind. Ja, wenn ich jetzt mal Venedig und Lido zusammendenk, dann hauptsächlich ist das die Baufälligkeit der Gebäude am Canale Grande. Das ist so das Hauptding gewesen. Und dann auch auf dem Markusplatz, okay, da wurde halt viel gebaut, das ist jetzt auch normal. Teilweise, was uns so aufgefallen ist, dass auch am Markusplatz, also da sitzt ja eine riesige Versicherungsgesellschaft, die international aktiv ist, mir da auch zum ersten Mal aufgefallen ist, dass die ja den Venezianer, dass ja den Markuslöwen im Wappen haben.
Ja, genau, genau. Ja.
Wenn man da ein paar Stockwerke tiefer guckt, irgendwie auch das Fensterglas teilweise vergilbt und sowas. Mhm. Okay, das hat mich so ein bisschen gewundert. Oder da ist mir das aufgefallen, dass irgendwie das Geld offensichtlich woanders hinfließt. Denn ansonsten auch, ich meine, ist ja klar, mit diesen ganzen Mega-Nobelmarken, die da sind, ich meine, wo geht denn die Kohle hin? Die bleibt natürlich nicht da, wenn du da solche Läden überall hast. Denn die zahlen dann zwar eine hohe Miete, aber wem gehören denn die Gebäude? Ich meine, die Gebäude werden jetzt nicht den Venezianern gehören, die gehören irgendwelchen superreichen Leuten und die streichen sich da eine große Rendite ein. So kann man sich wie viel davon bleibt wohl da hängen in der Stadt? Ja. Mhm. Und ich kann ja auch verstehen, es ist ein riesiges Problem. Wie will man denn das lösen? Ne? Wie will man denn dieses Problem lösen?
Ja. Aber hattest du, also ich finde das ist ganz interessant, weil vielleicht habe ich auch einen zu verklärten Blick drauf. Dieses runtergekommene, der Putz blättert ab. Würdest du sagen, das ist auffällig? Also bei mir schien es nicht auffällig. Oder vergleichbar mit anderen italienischen Städten, wenn man das jetzt so im Kontext sieht. Klar, es ist nicht Wien. Ja, ich wundere mich ja immer, wie die Wiener das hinbekommen. Wobei ich habe eine Bekannte, die sagt, sie zieht aus Wien weg nach Venedig, weil ihr Wien zu sauber ist. Also da ist zu viel Weiß und Gesandstreit und alles picobello. Naja, aber das ist, das ist dir schon aufgefallen. Du würdest sagen.
Ja, also ich meine, das ist auch. Meine Eltern, die waren ja mit, die waren vor 30 oder knapp 35 Jahren auch schon mal da.
Ja.
Und die meinten, die haben da schon wirklich eine gute Erinnerung, gerade mein Vater, der erinnert sowas gut, obwohl damals es noch die ganzen Tauben auf dem Markusplatz gab, also daran kann ich mich auch noch erinnern, ich war damals mit. Mhm. Ja, meinte er, das war damals sauberer und die Gebäude waren besser in Schuss.
Zustand.
Das war so seins, weil ich meine, ich hatte auch gesagt, Papa, das war noch damals auch so, meinte, nee, damals sah das hier noch anders aus. Ich kann das nicht so bewerten, ich kann nur diesen Jetzt-Zustand bewerten. Ja. Und wenn ich es jetzt mit anderen italienischen Städten vergleiche, ich meine, ich bin ansonsten eigentlich fast jedes Jahr auf Sardinien, was ich wunderschön finde, weil da sind wenige Menschen, wenn man an die richtigen Orte geht. Ja, deswegen finde ich die Insel so toll. Aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht so viel in italienischen Städten unterwegs, um da wirklich einen Vergleich zu haben.
Okay, dann kommen wir zu deinem Highlight.
Ja.
Was hat dir am besten gefallen? Von was warst du geflasht?
Ja, also der Markusdom ist einfach eine weltweit unvergleichliche Kirche. Das ist einem ja gar nicht so bewusst, was das für ein Schatz ist. Das ist ja wirklich noch original byzantinischer Baustil in seiner Grundsubstanz, natürlich heute mit viel Renaissance-Elementen kombiniert, wie man das ja nun kennt. Aber trotzdem, die Bausubstanz des Gebäudes, wie es da steht, das ist aus dem 11., Anfang 12. Jahrhundert. Und das ist einfach großartig. Ja, das hat wirklich... Geschichtlich ist es vielleicht noch vergleichbar mit der Hagia Sophia, ist aber keine Kirche mehr. So, ja. Und dann noch mit der leider überhaupt gar nicht mehr existenten Apostelkirche in Konstantinopel, die, wo da jetzt, schick jetzt die Fatih Moschee in, heute heißt das ja Istanbul. Ja. Die gibt's leider nicht mehr, aber der Markusdom ist quasi nach dem Modell der Apostelkirche gebaut worden.
Ja.
Und also was für ein Juwel. Also von innen und von außen. Das ist die ganze Symbolik, die da auch drin steckt. Es ist einfach ein großartiges Gebäude und vor allem eine wirklich einmalige Mischung aus östlicher Kirche, also aus der orthodoxen Kirche und aus der römisch-katholischen Kirche. Also ganz interessant war für mich, ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über den baulichen und visuellen Eindruck, den ich hatte von der Kirche.
Ja.
Hattest du, also wenn man da drin steht und man kennt so ein bisschen byzantinische Kirchen, dann steht da natürlich, die ganzen Inschriften sind da immer in Griechisch. Ja. Und hier sind sie in lateinischer Sprache. Und ich habe dann, oder wir hatten uns dann, da erzähle ich gleich noch was drüber, noch eine besondere Führung gebucht und da hatten wir auch tatsächlich eine Frau, also einen Menschen als Führer und nicht nur ein Audioguide. Und die hatte ich dann gefragt, ob im Nachhinein die Sprache ersetzt wurde. Also dass halt das Griechische entfernt und durch das Lateinische ersetzt wurde, meinte sie nein. Das war von vornherein so. Und das ist, also finde ich, ein unglaublich tolles Beispiel eines Verbindungspunktes von zwei, also enorm entscheidenden Kulturen im Mittelmeerraum. Also einmal die Ostkirche, Byzanz, Orthodoxie und andererseits dann die Westkirche mit römisch-katholisch. Und die Venezianer hatten ja auch offensichtlich dieses Selbstverständnis, dieses Bindeglied zu sein. Ne? Weil, also Venedigs Ursprung geht ja auch zurück auf das orthodoxe Christentum als eine Kolonie von Byzanz. Ja. Und hat sich dann so schrittweise davon emanzipiert. Und das wird da eben baulich auch sichtbar. Und also großartig, was da alles drinsteckt, wenn man sich mal ein bisschen mit diesen Sachen so beschäftigt. Ja, und dann also ganz zu schweigen auch von dieser
übrigens unglaublichen ja auch nicht Pracht. Nicht nur mit dem Markusdom, sondern ich habe diese beste Freundin. Wie kann man es noch steigern? Also alle Menschen, die Venedig lieben, sind meine besten Freunde. Also die von Wien weg möchte, weil sie zu sauber ist. Sie ist Architekturhistorikerin mit Schwerpunkt auf osmanisch-byzantinische Architekturgeschichte. Und sie möchte auch deswegen nach Venedig, weil sie da, das ist für sie ein Eldorado. Also es ist ja nicht nur der Dom, sondern du hast so oft und so viele Elemente, die du sehen kannst und wo diese vielfältige, lange, unglaubliche Geschichte Venedigs sich wirklich für die Menschen, die da ein Auge für haben, die das lieben, die haben da eine Reizüberflutung. Ne?
Ja, das ist wunderbar. Mhm. Und das auch noch in diesem durchaus ursprünglichen Kontext zu sehen. Ne? Also ich kenne Istanbul sehr gut. Ich habe mal 3 Jahre in Saudi-Arabien gelebt und war dann ständig in Istanbul. Und auch diese Stadt, also ist ja eine unglaublich wunderschöne Stadt, so ist halt auf Hügeln gebaut, aber hat, ne, und das ist ja auch grundsätzlich oder ursprünglich mal eine christliche Stadt gewesen, also die Hauptstadt des von Ostrom, von Byzanz. Ja, und mir hat sich jetzt auch durch die Erfahrung von Venedig noch mein Zugang dazu ein bisschen verbessert, mir vorzustellen, oder mir einen Eindruck davon zu verschaffen, wie wohl mal Konstantinopel ausgesehen hat, mhm. Ja, wie das, welchen Eindruck diese Stadt auch vermittelt hat. Ne? Das sind ja auch sehr ähnliche Städte, weil das Wasser ist ja für diese beiden Städte so enorm wichtig. Und das war, das war für mich ganz besonders da, ne, diese Verbindung zu sehen und dann irgendwie auch ein bisschen nachfühlen zu können und natürlich auch in diesen ganzen Bauwerken, in der Architektur, ja, auch dann so ein bisschen entdecken zu können. Also es hat mich einfach nur fasziniert. Also das jetzt einfach mal wirklich zu diesem Baugeschichtlichen und also von den Mosaiken ganz zu schweigen, die ja in diesem unglaublich wundervollen Gebäude sind. Also ich habe da also diese Deckenmosaiken, das habe ich vorher noch nie gesehen. Also da unter der Westkuppel ist das, glaube ich, wo das Pfingstereignis festgehalten ist. Also bei dem halt der Heilige Geist auf die Apostel herabkommt. Das ist unglaublich. Also ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Das ist einfach ergreifend. Also ich meine, für Menschen, die das halt, ne, die da einen Bezug zu haben, ist wahrscheinlich nicht für jeden, aber für mich.
Aber wie du das sagst, ist dieses Ergreifen, das ist eben auch nochmal was anderes, ob man das halt im Vorfeld irgendwo in den Reiseführern sieht, die Abbildungen, oder ob man was auf YouTube darüber gesehen hat. Ich finde diesen, wenn du dann drin stehst und da drunter stehst und guckst da hoch und was, das macht sowas mit einem. Wir haben uns ja im Vorgespräch auch nochmal über Salute, über meine Lieblingskirche und die Marienstatue da unterhalten. Dieses in dem Raum, in dieser Größe, in dieser Dominanz und Pracht dort zu stehen und sich zu überlegen, wie viele Millionen Menschen hier ihren Glauben gelebt haben. Man muss sich das nochmal überlegen, wie lange der Markusdom da steht. Und ich weiß nicht, ob alleine jetzt ob der Guide auch was zu der letzten großen Flut gesagt hat, wo auch der Markusdom sehr von betroffen war. Und dann denkt man sich echt immer nur, boah, hoffentlich machen wir das nie kaputt mit irgendwas Unvorsichtigem mal in falschen 10, 20, 30 Jahren, ne?
Tja, ich meine, kann ja durchaus passieren, ne? Genau, aber also wir waren zweimal im Markusdom. Ich muss mal überlegen, das erste Mal waren wir drin. Zum Gottesdienst.
Mal direkt zum Gottesdienst.
Ja, also, okay. Ja, weil sonst, du brauchst ja immer ein Ticket, um reinzukommen. Ja. So, ne? Also vielleicht auch ist das für die Hörer wichtig. Ich habe mich da jetzt nicht als Tourist reingeschlichen, der irgendwie jetzt ein besonderes Erlebnis haben wollte, sondern ich bin einfach. Ich glaube an Gott und ich glaube an die Bibel und dass die Bibel auch das Wort Gottes ist. Und ich bin jetzt kein Katholik, ne? Trotzdem, wir waren nun gerade an dem Tag des heiligen Markus da, also am Markustag, das war der 25. April. So, und nun dachte ich, wenn wir jetzt schon da sind, Entschuldigung, ja, aber dann gehen wir doch bitte in diesen Gottesdienst. Meine Eltern waren erst nicht so begeistert, aber dann haben sie nochmal drüber nachgedacht und haben sich dann umentschieden. Auch mitzukommen. Ja. Und ja, dann, der 25.04. ist ja, glaube ich, auch noch der Unabhängigkeitstag oder sowas in ganz Italien, glaube ich. Ne? Also das fällt ja so ein bisschen zusammen mit dem Markustag. Also das war auf jeden Fall noch irgendwas anderes oder Freiheits- oder Unabhängigkeit, ich weiß es.
Ja, und es war richtig. Und es war auch noch eben direkt nach der Mittwoch nach Ostern, ne? Also auch richtig was los, ne?
Richtig. Und das Wetter war grauenhaft. Es hat so geschüttet. Es hat der Gottesdienst begann morgens um 10 und ich wollte halt unbedingt gerne da rein und auch ins Hauptschiff. Und dann dachte ich, okay, müssen wir spätestens um 9:30 da sein. Ja. Meine Familie so, wirklich? Ja. Sonst schaffen wir das nicht. Und ja, sind wir halt alle dahin und ja, dann fielen uns zum ersten Mal diese gläserne Mauer um den Markusdom auf. So. Ja. Und wir dachten erst, okay, ist irgendwie Schutz gegen Menschen, aber nein, es ist ja Schutz gegen das Wasser. Ja, das ist ja quasi diese Flutmauer ist. Das ist ja eine unglaublich sinnvolle Geschichte, das da eingesetzt zu haben. Und es wird eben aber auch gleichzeitig ja mitgenutzt, um zumindest. Also der Eingang zu den Gottesdiensten befindet sich auf der Nordseite und man muss sich dann halt so ein bisschen anstellen hinter diesen Flutgittern, ja, da gibt es dann einen Durchgang, geht man dann durch. So, und nun hatte wohl der nette Herr, der da vorne den Eingang bewachte, die Anweisung, nun zu gucken, was für Personen da kommen und auch wann die eingelassen werden. Und es regnete so in Strömen und wir standen dann da wirklich vor dem Eingang eine halbe Stunde und also weil ich wollte ja in diesen Gottesdienst, so ja. Und ich glaube, der hatte einfach Anweisungen, dass man da vorher keine reinlassen soll. Wo es dann irgendwann kam dann jemand, der hatte mehr Streifen auf seinem Anzug und hat dann gnädigerweise uns reingelassen und dann auch noch andere, die dort warteten. Und dann steht man ja erstmal in dieser Nordkapelle, wo normalerweise der Gottesdienst stattfindet, weil ich meine, das Ding, also der Markusdom ist ja, glaube ich, an den wenigsten Tagen wirklich in seiner Gänze nicht zugänglich für Besucher. So, und ja, aber das Hauptschiff wurde dann geöffnet und dann sind wir rein dort und ja, das war der schönste Gottesdienst, den ich je in meinem Leben besucht habe. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, also ich bin nun wirklich kein Katholik, so, aber trotzdem, ich meine, mit 90%, die da gesagt werden, das ist für mich auch okay, ja. Gibt ein paar Sachen bei der Eucharistie, da habe ich eine ganz andere Meinung, aber ist ja egal. Ja, es, also diese, und dann, es war ja nicht nur dieser Gottesdienst, sondern es war ja auch, der Chor war dort und wunderschön und auch dieser ganz direkte Bezug zum Evangelisten Markus. Also da läuft ist mir einfach ein Schauer nach dem anderen den Rücken runter.
Ich kann das so verstehen.
Ne, da wurde dann, also ist das Motto von Venedig, ne, dieses Pax Tibi Marce Evangelista Meus in wirklich 10 verschiedenen Weisen gesungen und dann, also vorgesungen.
Großartig. Vom Chor
und dann hat die Gemeinde nachgesungen. Oh, das war großartig. Also ist wirklich, ich habe selbst, also es war großartig.
Michael, und ich bin so froh, dass ihr den Gottesdienst erlebt habt, weil ich finde, das ist wirklich auch nochmal was anderes. Und ja, also ich finde das auch für Menschen, die, du hast es ja gerade gesagt, du bist jetzt nicht römisch-katholisch, aber ich finde, daran teilzunehmen, das zu erleben und auch ein Gespür dafür zu bekommen, was den Menschen der Glaube bedeutet und auch das Miteinander bedeutet. Und wenn dann noch ein Chor singt, also ich kann das so nachvollziehen, dass das für dich ganz besonders was Besonderes war, aber auch für die anderen, zum Beispiel, dass deine Eltern erwähnt, also dass auch die wahrscheinlich hinterher gesagt haben, danke, 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 dass du uns da
hingeschleppt hast. Ne? Das ist ein einmaliges Erlebnis. Wann hat man schon mal die Möglichkeit,
so ist das,
im Hausdom eines Evangelisten zu sein? Ich meine, das gibt nur 4 davon. Ne? Also ne, wir haben Matthäus, Lukas, Markus und Johannes. Und von Johannes weiß man, Ephesus, heute Türkei, stand meine riesige Kirche, komplett zerstört, ist nichts mehr da. Ja. Von Matthäus, glaube ich, soll in Salerno sein mittlerweile. Ne, die lagen auch alle, also die meisten von denen lagen mal alle in der Apostelkirche in Konstantinopel. Also mit Ausnahme von Markus, weil Markus ist ja auch der Gründer der koptischen Kirche in Ägypten. Und der wurde dann mal, also der Legende nach, in einer Nacht- und Nebelaktion von venezianischen Kaufleuten geraubt, unter gepökeltem Schweinefleisch versteckt und dann nach Venedig gebracht. Wahrheitsgehalt, okay, man weiß es nicht. Aber ich meine, was ja das Unglaubliche ist, es ist auch einmalig weltgeschichtlich, also wenn man sich mal die Riege der Apostel und Evangelisten anschaut, nur auf Markus gründet sich eine Republik oder überhaupt ein staatliches Gebilde. Mhm. Ich möchte jetzt mal nicht von Rom und Petrus sprechen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber wenn, ne, das ist wirklich ein totales Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt. Und das darf man auch in seinem geschichtlichen Kontext meiner Meinung nach nicht unterschätzen. Was das bedeutet hat, die Gebeine des Evangelisten Markus in dieser Stadt zu haben. Ja, ich meine, danach fing die Entwicklung an, weil das hat der Stadt Bedeutung gegeben. Und danach wurde sie politisches und wirtschaftliches Zentrum. Ja, das ist für uns heute auch gar nicht mehr nachvollziehbar, was das eigentlich damals bedeutete.
Und jetzt muss ich dich fragen, weil du bist ein großer Markus-Fan, ja? Also du kannst ein Fanshirt, also wie andere, die es von Bowie oder von Rammstein haben, so könntest du es von Markus tragen. War das geplant? Wusstest du, als du die Reise gebucht hast, dass der Markustag da ist, dass du in die Kirche gehen würdest? Oder hat sich das so nach und nach entwickelt? Und
nee,
du hast gedacht, Mensch, was für ein Match?
Ich hatte keine Ahnung. Das ist einfach ein Geschenk unseres Herrn gewesen. Also ich sehe das halt immer. Ich wusste das überhaupt gar nicht. Ich wusste auch, also als wir die Venedig-Reise planten, ja, weil für mich, ach, jetzt machst du wieder so einen Städtetrip, willst du das eigentlich? Weil für mich ist eigentlich immer, ich brauche immer eine tiefere Verbindung mit einem Ort, um ihn irgendwie genießen zu können. Und der ergibt sich nun mal aus meiner Religiosität und die ist christlich. So, und jetzt dachte ich ja, was hat er jetzt Venedig zu bieten? So, und dann kam ich erst überhaupt drauf, dass da der Evangelist liegt, ne, der Markus. Ja. Und in dem Markusdom, und ich meine, dieser Dom wurde ja auch für ihn gebaut. Ne?
Ja.
So,
ja.
Das wusste ich vorher alles gar nicht. Da habe ich mich erst, also einen Monat vorher, angefangen mit zu beschäftigen. Und ich wusste auch noch nicht, dass da denn der Markustag ist. Und dann, ich dachte auch erst, oh, Markustag, oh, wird ja alles viel zu voll, bis ich irgendwann verstanden habe, Michael, ja, was für eine wunderbare Gelegenheit, das dort erleben zu dürfen. Weil das gibt es nirgendwo auf der Welt. Das ist ein ganz einmaliges
Michael,
Erlebnis.
Michael, du redest mit so einer Begeisterung hier schon im Podcast davon. Ich könnte wetten, wir kriegen jetzt Zuschriften, dass die Menschen mit dir da mal hinfahren wollen. Also, ich glaube, so eine Zweitkarriere als
Reiseleiter.
Als Reiseleiter, der vielleicht auch für das anspruchsvolle Studiosus-Publikum, dem steht also nichts mehr im Wege. Also diese Podcast-Folge hier ist das Bewerbungsgespräch dafür. Wie schön. Ja. Ja, ich freue mich und ich bin so froh, dass wir jetzt mal eine Folge machen. Die Idee war ja, mit jemandem zu sprechen, der noch nie in Venedig war und wie erlebt er es dann. Und ich freue mich riesig, dass wir mit dir einen Gast haben, der eben auch speziell diese Leidenschaft hat und diesen Punkt, also dass man so etwas hat, wo man sagt, ja, ich freue mich über Venedig aus dem und dem Grund ganz besonders. Und das ist natürlich toll. Es hätte jetzt ja auch sein können, dass es jemand ist, der ohne eine spezielle Leidenschaft in die Stadt fährt. Und umso schöner, dass du dann auch noch überrascht worden bist.
Das war ein großartiges Geschenk. Vielleicht noch auch hier nochmal zum Ticketing. Ja.
Ja.
Wie das denn läuft. Ne? Das zieht einem auch so ein bisschen die Hose aus. Also ich war dann zu Hause und dachte, okay, jetzt musst du Tickets buchen. So, und dann guckst du halt, ne, erstmal für die normalen Tickets, um da reinzukommen. Ne, gibt's ja die ganzen Buchungsseiten, gehst du drauf, alles ausgebucht, erstes Ticket verfügbar ab 6. Mai wieder.
Ja.
Das kann doch nicht sein. Ne? Es kann doch nicht sein, dass jetzt alle Tickets tatsächlich komplett ausgebucht sind. Ne? Und im Nachhinein, ich bin so dankbar dafür, dass die normalen Tickets alle ausgebucht waren, dass wir also nicht mit dieser Masse da reingegangen sind, sondern ich habe dann weitergesucht und es gibt dann so Tickets, ne, auf Deutsch übersetzt nach Ladenschluss. Das sind dann so Kleingruppen. Dann kannst du da mit Kleingruppen reingehen. Immer so maximal 25 Leute. Und nur in diesen Kleingruppen siehst du die Krypta zum Beispiel. Und nur mit diesen Kleingruppen kannst du dich auch mal ein bisschen länger hinter diesem Goldaltar aufhalten und einfach diesen Markusdom ein bisschen erleben, ohne diesen unglaublichen Menschenandrang, der da so ansonsten drin ist. Allerdings, das Erste, was du siehst, ist 90 Euro pro Person. Ne? Also für dieses Ticket. Boah,
das
da
ist
denkst
schon
du
Wahnsinn,
schon,
oder?
Hammer. Also, ne?
Das ist wirklich Wahnsinn.
Also Wahnsinn. Und da kann man nur hoffen, dass das Geld wirklich in der Stadt bleibt und wirklich für den Markusdom auch irgendwie wirklich mitgebraucht wird. Weil wir waren jetzt ja auch nicht die einzige Gruppe, ja. Vor uns waren 25er Gruppen, nach uns waren 25er Gruppen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Es ist unbeschreiblich. Man wird dann halt in der Gruppe erstmal hereingeführt, auch durch den Nordeingang, setzt sich dann ins Mittelschiff, dann werden im Markusdom alle Lichter ausgeschaltet, dass es ganz dunkel ist, und dann schrittweise wird dann der Markusdom erleuchtet von innen.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Das ist nicht dein Ernst.
Wunderschön.
Wow.
Wunderschön.
Das stelle ich mir aber auch super vor.
Ja, das ist wirklich toll, ja. Also
es ist wirklich auch ein exklusives Erlebnis.
Ja. Also jede Gruppe, die da kommt, bekommt für sich dieses Erlebnis, ja.
Toll.
So, und dann erzählt die natürlich, wirklich muss ich auch sagen, echt eine gute Führung. Das muss eine Kunsthistorikerin gewesen sein, weil ich habe der echt viele spezielle Fragen gestellt und die hat ganz tolle Antworten gegeben. Also zum Beispiel das mit diesem Griechischen und Lateinischen und sowas. Ne?
Ja,
da hat die wirklich, also toll. Also ich glaube, die setzen da auch wirklich richtig gutes Personal ein. Also war so mein Eindruck.
Ja.
Ne? Und dann auch unten in die Krypta zu gehen, wo ursprünglich die Gebeine Markus lagen. Die wurden allerdings, ne, und das steht eigentlich auch nirgendwo, wenn man online rumsucht. Ne? Also unten ist halt die ursprüngliche Markus-Krypta. Es wurden dann aber aufgrund der Fluten, die jetzt ja nicht erst 2019 den Markusdom heimgesucht haben, sondern ja auch schon in früheren Jahrhunderten, wurden die Gebeine von Markus nach oben gelegt und sind jetzt tatsächlich direkt unter dem Hauptaltar. Ne? Also da drin, also im Hauptaltar ist jetzt der Sarkophag des Evangelisten oder zumindest das, wo man sagt, da ist er drin. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Aber man hat halt dieses Grab nach oben verlegt. Und unten sah man dann auch noch diese Flutschäden. Es hat auch unten in der Krypta echt einen Salzwassergeruch, ja. Also man riecht ja. Das da richtig noch, ja. Ja, und dann, geht's halt nach oben. Ja, und diese Decken, also diese Deckenmosaiken, das sind, also auch wie die Genesis dargestellt ist, also das erste Buch Mose, das habe ich so noch nie gesehen. Das sind so viele. Es ist einfach unbeschreiblich. Und wir, also das ist auch, also wir werden hier so ein bisschen unsere Bebilderung bei uns zu Hause verändern, weil diese Mosaike sind so grandios. Wir werden die einfach auf Fotos, auf schönen Fotos ausdrucken und in Rahmen setzen und hier bei uns in der Wohnung aufhängen. Weil es ist, also ich habe nirgendwo auf der Welt schönere christliche Mosaike gesehen als das. Das ist,
Ach, wie toll.
Großartig. Ja, also ich kann da nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken und dann auch sich zu vergegenwärtigen, aus welcher Zeit das kommt, aus welcher Kultur das kommt und was für eine Kultur wir eigentlich haben. Ja, wenn man sich denn als Christ begreifen möchte, ja, das ist, ne, also es kann ja jeder für sich selber entscheiden, ne? Mhm. Aber was das bedeutet, Christ zu sein und Teil dieser Tradition zu sein. Ich meine, ich bin jetzt ja nicht mal Katholik, ne? Oder ja. auch kein Orthodoxer oder so etwas, ne? Aber selbst für mich einfach diese wunderschöne Darstellung des Herrn ist großartig.
Ich merk's, du bist richtig hin und weg. Ich möchte noch mal was zu den Preissteigerungen sagen. Das ist in der Tat, also das werden deine Eltern ja auch bestätigen können. Früher war das ja alles kostenlos. Und dann ging es los mit Eintrittspreisen und Führungspreisen. Dann kam Corona. Es wurde durch Corona teurer mit der Argumentation gestiegene Personalkosten. Es ist aber seit 2023 wirklich auch noch mal explodiert. Und ja, es wird gesagt, es dient alles der Finanzierung und der Unterhalt, der Erhaltung des Doms. Es gibt aber auch ganz viele Stimmen in Venedig, die sagen, dieser Ausverkauf generell, ob das der Markusdom ist, ob das andere Sachen sind, die du auch privat für Events anmieten kannst. Also wo gibt es das bitte, ja? Dass ich sagen kann, wenn ich jetzt eben diese Versicherungsgesellschaft bin und möchte was machen, dass das alles so machbar ist. Das wird schon wirklich auch sehr, sehr kritisch gesehen. Also ein bisschen als der Ausverkauf.
Ja.
Und, ja.
Ja.
Ja, also ich finde das wirklich, es ist wirklich ein teurer Spaß. Und die meisten Menschen, die ja jetzt diese Führung machen, die buchen vielleicht auch das Kombi-Ticket, dass sie sagen, sie möchten den Markusdom und den Dogenpalast. Das sind einfach die beiden Highlights. Und wenn du dann jetzt noch sagst, jetzt gehst du auch noch ins Museum und möchtest auch ein bisschen noch was essen und trinken und machst es vielleicht auch in der Familie mit Kindern, ist schon eine Herausforderung. Und das finde ich so ein bisschen schade. Im Gegenzug gibt's aber dazu auch tolle Kirchen in Venedig, die man sich anschauen kann, den kostenfreien Eintritt haben, wo du unter einem Tintoretto stehst und dir auch großartige Gemälde anschauen kannst. Habt ihr euch da auch noch so ein bisschen treiben lassen? Habt ihr noch andere, so geheime Plätze entdeckt, Sachen, die euch überrascht haben, wo ihr gesagt habt, ach, da gehen wir jetzt mal spontan rein? Habt ihr etwas entdeckt oder wart ihr in den Tagen doch sehr stark von eurem geplant,
also man muss schon sagen, natürlich hat man sich gewünscht, man könnte sich so ein bisschen treiben lassen. Wir waren jetzt halt nur 4 Tage da und wir sind jeden Tag, ich habe mal geguckt, über 20.000 Schritte gelaufen. Und das, ich finde das so, also dass meine Frau das mitgemacht hat, ist einfach nur der Hammer. Und so, ich meine, also natürlich sind wir auch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. So, aber das war meistens schon eher zielgerichtet, weil wir hatten dann auch ein Programm und ich wollte dann natürlich auch jetzt das alles nicht so überstrapazieren. Mhm. Und also wir waren in der Santa Maria della Salute, ne? Ist glaube ich richtig.
Ja.
Genau,
ja.
Da waren wir drin mit den ganzen Tintorettos und so. Ja. Also toll. Also ne, bewegt mich jetzt nicht so. Ist halt eine Votivkirche. So, ne? Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ne? Und auch Marienkult ist nicht so meins. Aber das ist ja alles benommen, ist ja schön. Und dann
meins
waren wir.
Aber. Ja, und dann, wirklich muss ich sagen, also es gab für mich immer einen festen Termin, das ist das Salute-Fest im November. Also ich habe meine Venedig-Reise nach diesem Fest geplant, nach der Prozession, nach der Möglichkeit, die Marienstatue, die kleine Maria da zu sehen und hinterher aus dem Dom rauszukommen, aus der Salute-Kirche rauszukommen. Und dann ist da der der Jahrmarkt, der Naschmarkt mit Paradiesäpfeln und Lichterketten. Ja, okay.
Und dann
aber ihr wart auch mal nachts spazieren, hast du erzählt.
Ja. Ich erzähle jetzt noch kurz von der zweiten Kirche, wo wir noch, oder die dritte oder die vierte Kirche, wo wir noch drin waren. Und zwar, das hattest, glaube ich, du auch empfohlen, auf der Giudecca, diese alte Klosterkirche.
Ja, Redentore.
Ja. Genau, richtig. Ja, da waren wir drin. Und da war für mich überraschend, dass da ja auch noch denn die Gebeine des heiligen Stephans liegen. Und das war tatsächlich mal ein Geschenk des oströmischen Kaisers an Venedig. Also die wurden nicht geraubt, sondern die wurden geschenkt. Ja, das fand ich auch noch, da ist ja auch noch, ich kenne mich leider mit diesen mittelalterlichen oder auch Renaissance-Maler nicht so gut aus, aber ich glaube, das ist auch von Tintoretto dargestellt. Und da sind ja auch noch zwei andere, also unglaubliche Gemälde. Und zwar, ich glaube, die Hochzeit zu Kanaa, das ist ja auch ein unglaubliches Ereignis, dessen man sich ja auch bei uns irgendwie kaum mehr bewusst ist. Das war ja das erste Mal, dass Jesus aufgetreten ist und Wunder gewirkt hat. Und was hat er? Er hat eine Party gerettet, weil der Wein ging aus, ne? Und dann verwandelte er halt Wasser in Wein. Und dann ne, hatte er da noch so, steht ja alles in, also steht alles in der Bibel, kann man nachlesen. Und dann er sagte, dann war da ja einer mit dabei, der ein örtlicher Winzer war. Und der pries dann den Gastgeber. Normalerweise wird der beste Wein am Anfang des Festes ausgeschenkt und zum Schluss so noch irgendwie so eine komisches Gesöff. Hier bekommt man den besten Wein, wenn es spät ist, ja, und priest den Gastgeber. und das ist da halt festgehalten. Das ist ja also ein unglaubliches Motiv. Also und auch wunderschön. Problem war nur, das war gerade in Restauration. und auch der Manna-Segen, also während der 40-jährigen Reise der Israeliten durch die Wüste, da gab es ja nicht so viel zu essen, deswegen gab es ja Manna vom Himmel geregnet. Und das ist da ja auch, das war da auch in Restauration, konnte man nicht so gut sehen. Aber lohnt sich auf jeden Fall, da hinzufahren. Also macht also man bekommt dadurch, also das sind ja auch wirklich Monumentalgemälde. Ja,
sind Monumentalgemälde und für die Kirche auch echt eine Empfehlung. Also wer über Silvester in Venedig ist, kann ich die Silvestermesse, ich glaube 18 Uhr oder so ist die, kann ich wirklich empfehlen. Das ist der schönste Jahresabschluss, den man sich vorstellen kann. Übrigens ohne 90-Euro-Ticket, ohne Anstehen. Also in die Redentore-Kirche kommst du so rein und kannst an wunderschönen Gottesdiensten teilnehmen, die auch von der Gemeinde, die auf der Giudecca lebt, mit Gitarrenspiel und Chor gestaltet werden. Also echt ein schöner Tipp. Damit ist aber auch mein Kirchenwissen jetzt auch schon fast verpulvert. Michael, und ich würde sagen, du musst unbedingt wiederkommen in diesen Podcast. Du musst wiederkommen nach Venedig, weil auch jetzt sind wieder 55 Minuten rum.
Oh.
Und wir wollen das auch alles senden. Das wird eine lange Folge. Das wird wahrscheinlich die längste Folge, die wir bislang gemacht haben. Aber bevor ich dich entlasse, noch kurz, gibt es noch etwas, was du auf dem Herzen hast, wo du sagst, liebe Hörer dieses Podcasts, hier noch der Michael Lifehack für Venedig.
Der Lifehack. ich glaube, es lohnt sich, also für die wiederkehrenden Gäste auf jeden Fall, mal zu schauen, wie man auf diese kleinen wunderbaren Inseln in der Lagune kommt.
Ja.
Und da auch, da sind ja auch einige zugänglich, nur mit Ticket, dass man auch nur vorab per E-Mail sich ausstellen lassen kann. Als wir zum Lido gefahren sind, haben wir halt eine von diesen wunderschönen Inseln gesehen. Ich habe dir, glaube ich, auch den Link geschickt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt.
Santa Maria Elisabetta.
Das ist halt, da kommt man mal wirklich so ganz raus und hat, glaube ich, auch nochmal einen ganz besonderen Blick auf Venedig. Das würde ich, glaube ich, sehr empfehlen. Oder das hätte ich auch noch gerne gemacht. Ich glaube, hätte ich gewusst, dass das geht, hätte ich das, glaube ich, im Vorhinein, das hätte ich mir noch irgendwie gebucht.
Dann kann ich dir eines sagen, das ist jetzt nicht geplant bei uns beiden, aber genau das ist die Überleitung für die nächste Folge. In der nächsten Folge haben wir Wolfgang Salomon zu Gast. Ich habe mit ihm genau diese Tour gemacht. Ich war mit ihm einen Tag in der Lagune letzten Monat, also im April. Und wir hatten einen wunderschönen Ausflug. Und Wolfgang ist absoluter Kenner ich weiß gar nicht, ob es insgesamt 120 sind oder nur 120 in Laguna Morta. Also auf jeden Fall faszinierend. Es wird eine tolle neue Folge. Freut euch drauf. Und Michael, mit dir haben wir auf jeden Fall einen Hörer dieser Folge. Das weiß ich schon. Und die Reisen und die Bücher mit ihm über die Lagune von Venedig kann ich also auch jedem sehr empfehlen.
Ja. Sehr schön. Ja, das ist ja toll. Also Freue ich mich sehr drauf, ja.
Es ist auch wirklich nochmal ein besonderes Erlebnis und ich finde auch, das ist ja so Intention dieses Podcasts, dafür zu sensibilisieren, zu sagen, was gibt's eben außerhalb dieser touristischen Highlights. Und das ist ein faszinierendes Ökosystem. Also das ist aus ganz vieler Hinsicht, also auch aus ökologischer Hinsicht faszinierend. Nur eine Geschichte, Cipriani, der ja viele Lokale in Venedig hat, hat sich dort eine eigene Insel gekauft, nur für den Artischockenanbau. Also darüber werden wir zum Beispiel dann auch beim nächsten Mal sprechen. Und bis dahin, geduldet euch noch ein wenig, aber die Folge kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen, also auf jeden Fall diesen Sommer. Und Michael, ich sage dir Dankeschön und ganz liebe Grüße an deine Frau, an deine Eltern.
Danke dir.
Toll, dass ihr dieses Erlebnis mit uns geteilt habt.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön. Bis bald.
Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast.